Was ist, wenn diese Veröffentlichung der Epstein-Files eigentlich nur einem Zweck dient?
Aber wir leben ja nicht in der freien Marktwirtschaft und wir leben auch nicht im Kapitalismus, sondern im Sozialismus.
Da fällt ja jedem auf, der so halbwegs neutral ist, dass das nicht neutral ist.
Wir wissen genau, worum es geht. Es geht um den Raubzug.
Dass ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass wir vor, ja, ich sag mal, gewissen Umbrüchen stehen. Ja,
staatliche Schulen, das wirklich abfackeln. Hasse ich die Demokratie oder was?
Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit Sascha Koll
und Martin Mucharski.
Yeah! Ja, herzlich willkommen. Es passiert ja unfassbar viel die letzte Zeit, die letzte Woche, die letzten Wochen. Und ja, es ist alles spannend. Ja, Sie erinnern sich vielleicht noch an die letzte Ausgabe des Dachtheken-Duetts. Da habe ich mich ja bezüglich der Verschwörungstheorien, bezüglich der Epstein-Files ein Stück weit zurückgehalten. Und ja, ich habe gewusst und ich habe auch Zuschriften bekommen, dass diese Relativierung tatsächlich die Zuschauer ein Stück weit irritiert hat. Das möchte ich jetzt aber ein Stück weit auflösen. Ich musste mir aus diesen Epstein-Files tatsächlich erst einmal einen Reim machen, ja. Also weswegen werden diese Epstein-Files überhaupt veröffentlicht? Was für einen Sinn könnte das Ganze haben? Und mir sind da so Gedanken gekommen und ich muss jetzt hier ein Stück weit ausholen. Ja, es geht um, wie soll ich sagen, um meine Verschwörungstheorie, die ich hier ja schon seit einigen Monaten im Prinzip verbreite. Das ist ja die, dass ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass wir vor, ja, ich sag mal, gewissen Umbrüchen stehen, also auch politisch. Also ich bin ja der felsenfesten Überzeugung, dass beispielsweise die AfD früher oder später, also eher früher, denke ich tatsächlich, hier eine gewichtige Rolle spielen wird. Die Brandmauer, die wird früher oder später ja abgerissen werden. Ich glaube, die Linken haben es in Thüringen sogar schon getan. Ne? Da gab es ja so eine Abstimmung, auch sehr ulkig. So, und die Überlegung ist die, ja, die Energiewende beispielsweise. Die Energiewende, die wird dereinst, ja, kassiert werden. Und ich fand das sehr interessant. Tatsächlich, die letzten Tage sind zwei Meldungen erschienen beim Handelsblatt und beim Deutschlandfunk. Sehr lustig, beziehungsweise beim Deutschlandfunk und bei der Welt, genau, richtig, vorgestern erst, lese ich einen wundervollen Artikel. Und dieser Artikel ist überschrieben mit der Überschrift Auswirkungen von Trumps Sanktionen. Raffinerie Schwedt warnt vor Spritknappheit in Berlin. US-Präsident Trump verhängt im Oktober Sanktionen gegen die beiden größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil. Die Ausnahme für die deutsche Rosneft-Tochter läuft Ende April aus. Das könnte nun massive Auswirkungen für Berlin haben. Ja, also auf einmal ist russisches Gas doch ganz toll. Ja, wir brauchen Öl. Wir brauchen dieses Öl und ja, die Sanktionen werden dazu führen, beziehungsweise die werden dann tatsächlich führen jetzt schon dazu, dass diese Raffinerie in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommt. Und dann taucht hier so ein wirklich alles entlarvender Absatz auf. Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums teilte mit, man sei in Gesprächen über eine Verlängerung der Ausnahmegenehmigung, ja, also der Sanktionen, bezüglich der Sanktionen. Zudem werde sich in den kommenden Tagen eine Arbeitsgruppe aus Vertretern von Bund, dem Land Brandenburg und der Raffinerie mit möglichen Lösungen befassen. Einem Insider zufolge schaden die Sanktionen dem Geschäft bereits jetzt, was einen, und jetzt kommt's, Eigentümerwechsel beschleunigen könnte. Jetzt halten Sie sich bitte fest, US-Investoren hätten Interesse an einem Kauf bekundet. Mehr muss man dazu nicht sagen, wenn man denn US-Investor ist, dann weiß man ja, sollte ich mir eine Ölraffinerie kaufen, die eh im Prinzip schon, wie soll ich sagen, ad acta gelegt ist, die ja kurz davor ist, pleite zu gehen. Nein, ich denke, US-Investoren wissen, früher oder später wird dieses Öl aus Russland, beziehungsweise auch das Gas aus Russland wieder fließen. Ich meine, vor einigen Monaten auch mal etwas darüber gelesen zu haben, dass sich Investoren aus den USA auch für die, ja, für die Nord Stream Pipeline interessieren. Das ist dann so ein bisschen im medialen Rauschen untergegangen. Also ich habe bis dato auch nichts weiter darüber gehört. Aber wie gesagt, meine feste Überzeugung ist, dass, wie gesagt, diese Energiewende kassiert werden wird und dass dann eben, ja, wie gesagt, Öl und Gas aus Russland wieder fließen wird. Allerdings mit einer kleinen Änderung. Das Öl und das Gas, was wir dann hier in Europa beziehen werden, und zwar reichlich, das wird dann bezahlt werden, allerdings nach Washington, weil US-Investoren sich nämlich überall einkaufen werden, auch in Russland. Da gab es ja über den ganzen Ukraine-Konflikt Gespräche zwischen ExxonMobil und Rosneft, dass man dann noch da zusammenkommen könnte und dass man, wie gesagt, dass mit US-amerikanischer Technologie russische Ressourcen gefördert werden könnten. Ne? Ich denke, das ist auch schon alles. Also die US-Amerikaner haben gar nichts gegen ein wirtschaftlich einigermaßen starkes Europa. Allein als Absatzmarkt wird das gebraucht, auch als Verbündeter nach wie vor. Und man möchte aber mitverdienen. Also man möchte nicht außen vor gelassen werden, wenn jetzt Europa und Russland Handel miteinander treiben, sich gegenseitig hochpushen. Nein, die Amerikaner möchten da ihre Finger drin haben, möchten ebenfalls von dieser Partnerschaft dann profitieren. So, und das hat jetzt auch noch folgenden Effekt. Also wenn wir davon ausgehen, dass diese Energiewende kassiert werden wird, dann gibt es diesbezüglich ja einen ganz, ganz großen Verlierer. Und dieser ganz, ganz große Verlierer ist ja China. China profitiert ja davon, dass wir uns jetzt hier Solarmodule zulegen, dass wir auf Batterien angewiesen sind, auch auf seltene Erden und so weiter. Da ist China ein großer Player und profitiert davon, dass wir hier diesen Irrsinn versuchen durchzuziehen, während China selbst natürlich weiterhin in Kohlekraft, in Atomkraft, in Öl und Gas und weiß ich nicht was investiert, natürlich auch in erneuerbare Energien, da wo es vielleicht sinnvoll ist. Aber alles in allem profitiert China davon, dass Europa diesen Weg geht. Und wenn die Amerikaner jetzt sagen so, nein, Europa geht diesen Weg jetzt bitte nicht mehr, dann ist das natürlich schlecht.
Dann dreht sich das ja quasi aus der Sicht der USA. China profitiert nicht mehr und die USA profitieren.
Die profitieren davon. So. Ja. Und dass man es darauf angelegt hat, nun mit China in so einen gewissen Konfrontationskurs zu gehen, beziehungsweise, das ist ja nicht mal Konfrontation, das ist ja eigentlich nur, man nimmt denen die Vorteile, die sie jetzt noch genießen. Ich habe jetzt tatsächlich die Tage von einem, wie nannte sich das nochmal, von einem Chip Act gelesen, der in den USA verabschiedet worden ist, demnach die USA jetzt darauf pochen, die Chip-Herstellung wieder verstärkt in den USA stattfinden zu lassen, um, ich sag's mal so, Taiwan früher oder später mal links liegen lassen zu können. Ja? Also man gibt da 200 Milliarden Euro für, Dollar, 200 Milliarden Dollar oder Euro, ich weiß nicht genau, 200 Milliarden Dollar werden reingepumpt in diesen Markt. Man möchte sich halt unabhängig aufstellen bezüglich Taiwan, bezüglich China, ja. Man möchte also dieses Erpressungspotenzial ein Stück weit minimieren, das die Chinesen jetzt noch haben. In Anführungsstrichen, ne, die können ja früher oder später mal in Taiwan einmarschieren. So, und jetzt kommen wir zu den Epstein-Files.
Was ich noch kurz einwerfen wollen würde, dass Europa ist ja trotz allem, oder die EU ist ja trotz allem vollständig verkackt.
Natürlich.
Gerade so, was Chip-Produktion anging, da war ja sogar im Gespräch, Intel bekommt irgendwie Milliardensubventionen, wenn die hier eine Chipfabrik bauen. Das ist ja auch alles im Sande verlaufen, weil die Bedingungen halt nicht so gut sind hier. Und Europa könnte damit eigentlich wieder eine stärkere Verbindung zu den USA aufbauen, wenn sie quasi die Position von Taiwan einnehmen. Also wenn Deutschland quasi sagt, okay, wir machen hier Bedingungen wie in Taiwan und wir werden die Chip-Nation Nummer 1 oder so, dass dann zwischen USA und Deutschland wieder so ein besseres Verhältnis, zwar auch eine Abhängigkeit wieder entsteht, aber auch quasi einen Grund, verbündet zu bleiben. Ne?
Ja, ja, ich denke, das kommt ja noch. Ich denke, das alles gehört ja noch zu diesem, in Anführungsstrichen, zu diesem Spiel dazu, die jetzige, die jetzigen Eliten, wenn man so will, zu rasieren, sie vielleicht so ein Stück weit zurückzudrängen und neue Eliten aufzubauen. Und da sehe ich eben, wie gesagt, die AfD kommen. Also,
wobei die ja auch jetzt schon bewiesen haben, dass sie nicht anders sind als alle anderen Parteien.
Du meinst ja wegen
Vetternwirtschaft und so ein Scheiß.
Ja, halt, ne? da können wir gleich drüber sprechen. Da habe ich mir auch was zu aufgeschrieben. Aber kommen wir jetzt mal zu diesen Epstein-Falls. Ja. Also was mich bei diesen Epstein-Falls immer so ein Stück weit, wie soll ich sagen, irritiert hat, so von Anfang an, das war, dass es auf einmal in den Mainstream-Medien kommt. Und das ist so ein Kontraindikator meiner Meinung nach. Also wenn eine Geschichte in den Mainstream-Medien so behandelt wird, dann weiß man, okay, man sollte es wenigstens mit Vorsicht genießen. So, und das, was aus diesen Epstein-Falls hervorgeht, das ist schon eine ganze Menge. Also da hat es ja diverse Konsequenzen gegeben. Man hat gesehen, dass hier einzelne Figuren ihren Posten geräumt haben. Ich habe mir hier was aufgeschrieben. Peter Mandelson verlor seinen Botschafterposten und trat zusätzlich aus der Labour-Partei und dem britischen Oberhaus zurück. Keir Starmer ist jetzt gewissermaßen unter Druck. In Norwegen sieht es auch ganz übel aus. Also man hat gesehen, es sind einzelne Personen, einzelne Figuren, die da jetzt wirklich massiv angegangen worden sind, aufgrund der Erkenntnisse, die jetzt aufgrund dieser Veröffentlichungen den Hut nehmen mussten. So, aber alles in allem denke ich, das ist ja doch nur wirklich das ist ja wirklich nix. Also das ist ja wirklich kleckermäßig. Ja, das sind jetzt nicht die großen Figuren, von denen wir in Anführungsstrichen, von denen man hätte erwarten können, dass die jetzt auftauchen. Irgendwelche, weiß ich nicht, vielleicht irgendwelche Präsidenten, irgendwelche ganz, ganz großen Player. Und jetzt dachte ich, was ist, wenn diese Veröffentlichung der Epstein-Files eigentlich nur einem Zweck dient, nämlich dem Zweck, Politikern, die vielleicht hier in Europa ansässig sind, so eine Botschaft zu übermitteln. Nach dem Motto:
Ihr habt alle irgendwo Dreck am Stecken.
Wir haben,
und es kann raus. Entschuldigung, rauskommen.
Genau, und vielleicht. Wir haben jetzt hier 3 Millionen veröffentlichte Dokumente, das sind nochmal 3 Millionen, das sind ganz, ganz viele Schwärzungen und so weiter. Und man sieht ja, dass auch Leute betroffen sind, die jetzt gar nicht direkt in den Akten drinstehen. Ja. Das sind Leute, die einfach nur Verbindungen hatten zu Leuten, die in den Akten drinstehen. Was man dann am Ende daraus macht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Man kann das skandalisieren.
Und ich meine ja auch nicht nur Epstein-mäßig Dreck am Stecken, sondern auch andererseits, dass vielleicht Kompromat existiert. Und schaut mal, was passiert, wenn das rauskommt.
Und Kompromat existiert mit Sicherheit. Und Epstein, beziehungsweise diese Epstein-Files, die dienen jetzt vermutlich dazu, vielleicht auch ein Stück weit die Politiker, die jetzt noch nicht ganz so mitziehen, beispielsweise bei der Energiewende, zu disziplinieren. Und dass man ihnen dann zeigt, so, wir haben hier einen großen Haufen und da ist ja mit Sicherheit noch mehr. Epstein ist da nur eine Symbolfigur.
Ja, genau.
Da gibt es, wie gesagt, noch jede Menge mehr Kompromat. Also das ist, davon darf man sich nicht täuschen lassen. Und das ist auch so ein Ding, was mich gestört hat. Und diese Leute werden jetzt vielleicht darüber nachdenken, wenn demnächst mal so ein Anruf kommt. Hör mal, Friedrich, überleg doch mal, was ihr da gerade macht mit eurer Energiewende. Und interessanterweise hat Deutschlandfunk auch einen schönen Beitrag jetzt veröffentlicht. Wirtschaftsgipfel in Belgien. Merz fordert Reform des CO2-Handels in der EU und widerspricht Macron. So, und möchte jetzt auch die nächsten Schritte, die dieser CO2-Handelspolitik vorsieht, also die Erhöhung der CO2-Preise, möchte er jetzt nach hinten verschieben. Das sind, ist zumindest mal so ein Indiz, okay, irgendetwas scheint sich da zu drehen, oder auch BP.
Das ist wieder nur Angst, glaube ich. Das ist halt Angst, weil die, wenn die das so durchziehen, 2027 soll es ja nochmal enorm teurer werden.
Ja.
Wenn die das so durchziehen, dann wissen die, dass die AfD irgendwann mal die absolute Mehrheit holen wird.
Natürlich. Aber noch viel besser ist BP. Vielleicht haben sie es mitgekriegt. BP geht jetzt auch wieder zurück zu seinem Kerngeschäft, will jetzt auch wieder verstärkt Öl und Gas fördern, ne, statt jetzt in diese Green Technology zu investieren. Ja, also hier dieses, wie nannte sich das Programm, Post Petroleum oder sowas, ich weiß es nicht genau. Ja, ja. Also BP ist da auch auf einem, hat den Pfad wieder gewechselt und ich denke, es ist wichtig, dass man da so ein bisschen den Blick drauf hat, wo eigentlich das Geld hinfließt. Was macht die Wirtschaft? Und ich denke, diese Entscheidungen, die da gefällt werden, die werden ja nicht gefällt für die nächsten 1 bis 2 Jahre oder für die nächste Legislaturperiode.
Ja, oder auf gut Glück oder so, ne?
Nö, ich denke schon, dass man Bescheid weiß, okay, die Dinge werden sich ändern und ich weiß jetzt, worin ich investieren muss. Das sieht man auch in Deutschland, dass, ich weiß nicht, Mercedes hat jetzt einen Gewinneinbruch von 50% und die Stimmen werden lauter, auch bei Automobilherstellern, dass das mit dieser E-Mobilität vielleicht doch nicht der Weisheit letzter Schluss ist.
Und, ja, und vor allem nicht mit der Brechstange.
Nicht mit der Brechstange.
Also es gibt ja gute Gründe, ein Elektroauto zu kaufen, wenn man es laden kann und der Strom günstig ist und. So, aber das muss sich halt irgendwie ja organisch entwickeln und nicht so mit der Brechstange, wie sie es jetzt machen. Das funktioniert halt einfach.
Das ist ähnlich wie mit einer E-Mail. Ne? Also man ist ja nicht hingegangen und hat gesagt, so Leute, benutzt jetzt alle die E-Mail und hört auf, Briefe zu verschicken. Die Leute kommen von ganz alleine darauf und der Service diesbezüglich wird ja größer und größer. Irgendwann aber, am Anfang konntest du halt irgendwelche Textnachrichten verschicken und das ist jetzt mittlerweile so weit, dass du dann halt hier auch mehrere Megabyte an Datenmaterial mit einer E-Mail verschicken kannst. Und auch das wird zunehmen, denke ich mal. Irgendwann einmal werden wir ganze Filme per E-Mail verschicken können, denke ich mal, ne?
Geht eigentlich auch schon,
So, also wie gesagt, ich denke, diese Epstein-Files könnten diesbezüglich tatsächlich so gedeutet werden. Und um das nochmal zu verdeutlichen, ich glaube, also oder was mich an dieser Veröffentlichung, an dieser Veröffentlichung so ein Stück weit, wie soll ich sagen, gestört hat oder was mich so ein bisschen hat reserviert darauf reagieren lassen, das ist die Tatsache, dass, so ist jedenfalls mein Eindruck, dass die Leute, die sich jetzt damit beschäftigen, diese Epstein-Files oder diesen Epstein-Zirkus, dass die das jetzt als das einzig verbliebene Böse betrachten. Mhm. Also, dass man mehr oder weniger so auf den Gedanken kommt, wenn diese ganzen Akten jetzt veröffentlicht werden, dann ist alles gut. So nach dem Motto, da ist das Zentrum des Bösen und alle, die bei Epstein dabei waren, die sind Teil dieses Bösen. Und das glaube ich eben nicht. Also ich glaube schon, dass es Figuren wie Epstein mit Sicherheit geben wird und zwar noch und nöcher. Ja. Und da denke ich auch, dass da Geheimdienste eine Rolle spielen und dass Epstein ganz bestimmt nicht der Einzige gewesen ist, der Kompromat gesammelt hat von Politikern über Politiker und so weiter. Und da muss man auch noch mal zurückdenken. Ich meine, wir hatten hier in Deutschland ja so einen ähnlichen Fall in den 90ern, der Sachsensumpf, ne, der sagt ja dem einen oder anderen noch etwas. Also wie das beispielsweise behandelt worden ist, da ist ja letzten Endes nichts bei rumgekommen. Ne? Also da sind dann Zeugen verstorben oder die Tru. Also das sind diese Dinge, die...
Plötzlich und unerwartet ein Autounfall, plötzlich und unerwartet verstorben
auf einmal sind
und alles ist irgendwie merkwürdig. So.
8 Zeugen sind auf einmal nicht mehr auffindbar, tot oder irgendwie anders verschwunden. Und da denke ich immer so, vielleicht ist Epstein beinahe sowas wie eine Beruhigungspille, so nach dem Motto, so ja, jetzt haben wir ihn, jetzt mit Epstein ändert sich jetzt alles. Und das glaube ich eben absolut nicht. Also da ist mit Sicherheit was dran, da ist Kompromat gesammelt worden. Von mir aus ist, weiß ich nicht, auch der Mossad irgendwie, weiß ich nicht, darin verwickelt gewesen, kann ich jetzt nicht beurteilen. Da scheint es aber Andeutungen zu geben. Was ich interessant finde, ist beispielsweise auch dieser E-Mail-Austausch zwischen Bill Gates und Jeffrey Epstein, wobei ich glaube im Jahr 2015, 2016 darüber geredet haben, wie man denn so eine Pandemie durchspielen könnte. Mhm. Also die haben dann gewissermaßen Jahre vor der Corona-Krise so ein, wie soll ich sagen, so ein Planspiel, so per E-Mail durchgespielt, was wir dann tatsächlich dann auch irgendwann mal erlebt haben,
Und zwar, es gab ja sogar vor der Pandemie, also vor der Pseudopandemie gab es ja ein Planspiel.
Genau, richtig. Ja, aber das, aber die E-Mail, die war noch vor diesem Planspiel. Also dann, ne, wie gesagt, Bill Gates. Also
Bill Gates ist schon voll dabei, so. Der war richtig heiß drauf.
Der war richtig heiß da drauf. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ja, wahrscheinlich soll es jetzt so einem Bill Gates, ich weiß, da bin ich immer noch so ein Stück weit reserviert, ob es ihm denn dann wirklich an den Kragen gehen wird. Berechtigt wäre es, aber ich bin da noch vorsichtig. Da warten wir noch mal ab, ne? Ja, aber so viel zu meiner Verschwörungstheorie diesbezüglich, dass ich glaube, die Epstein-Files erfüllen vielleicht einen bestimmten Zweck, um die Dinge.
So als Druck halt irgendwie.
So als, ja, um die
auf,
Dinge
auf jetzt. Die jetzt Herrschenden so.
Genau, um die Dinge so zu gestalten oder so gestalten zu können, wie es gewünscht ist jetzt. Mhm. So, und deswegen glaube ich beispielsweise auch wenn jetzt, weiß ich nicht, Donald Trump die Midterms verlieren sollte oder wahrscheinlich sogar verlieren wird und auch wenn in 2 Jahren oder 3 Jahren dann wieder ein Demokrat an die Macht kommt. Ich glaube, die Politik, die wird sich dann großartig nicht mehr ändern. Dann werden auch die Demokraten weiterhin Öl fördern. Dann wird es kein Zurück mehr geben, zurück zu, weiß ich nicht, Green Technology oder sowas, dann weiß man Bescheid. Ja, ich denke.
Gerade das Klimanarrativ, das ist immer noch. Das wird nicht so richtig angegangen. So, also nur mit Epstein kriegst du das Klimanarrativ nicht weg.
Warten wir mal. Ja, das Klimanarrativ. Also, in den Vereinigten Staaten ist das Klimanarrativ weg. Also da wurden
ja. Da war es auch noch nie so krass wie hier. Ne?
Ja, wobei, na, würde ich so nicht sagen. Also das hängt vom Bundesstaat zu Bundesstaat ab. Ja. Ne? Also nur, wie gesagt, die US-Regierung unter Trump, die hat ja jetzt, wie gesagt, im Prinzip jedes weitere Windrad verboten, wenn du so willst, was eigentlich auch nicht korrekt ist. Ja. Windkraftanlagen sollten gebaut werden von denjenigen, die das Geld haben und die bereit sind, die Verluste zu tragen. Vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, damit Gewinne zu machen. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ist man davon abgegangen, diese grüne Technologie weiter zu fördern. Und wie schon gesagt, also wenn du dir wenn man sich vor Augen führt, was jetzt in der großen, was jetzt Großkonzerne veranstalten, sprich BP, das die jetzt eben, wie gesagt, wieder verstärkt Öl und Gas fördern möchten, dann weiß man, okay, die Dinge, die jetzt kommen, die scheinen jetzt schon beschlossen für die nächsten Jahre und wahrscheinlich nicht nur für die jetzt verbliebene Amtszeit des Präsidenten, ne? Ja.
Weil für Europa muss man ja dann nochmal dazu sagen, ich habe leider nur eine Überschrift gelesen, keinen Artikel, dass die EU sich jetzt wohl darauf geeinigt hat, bis 2040 die Treibhausgase um 90% zu reduzieren. Ich glaube, das ist schon eine Verbesserung, weil vorher 2035 war oder so. Und ich glaube sogar auf null oder so dann bis 2050 oder so. Und das ist jetzt irgendwie raus. Aber also die EU fährt ja aktuell einfach weiter, ne? Also
natürlich. Ja.
Das ist, also ich habe da keine große Hoffnung, dass sich das für uns groß bessert. Vor allem, weil sie irgendwie so eine, in Deutschland halt am deutschen Wesen soll die Welt genesen Einstellung haben, mehr oder weniger. Und die EU sowieso. Also die EU ist ja, heiliger geht's ja gar nicht mehr, was Regierung angeht. Und da darf ja keiner widersprechen und alle anderen sind böse und so. Also die sind ja mittlerweile auf einem Höhenflug, der komplett geisteskrank ist. Ne? Und ich weiß halt nicht, so eine von der Leyen zum Beispiel stürzen, keine Ahnung, wie das gehen soll, weil ich meine, die ist ja mit Skandalen dahin gekommen, wo sie ist. Ne? Wie willst du die mit dem Skandal stürzen? Die muss ja eigentlich damit stürzen, dass die gute Arbeit macht. ich weiß es nicht. Also für EU bin ich immer noch ein bisschen oder sehr, sehr skeptisch, dass das irgendwie in irgendeiner Form in den nächsten Jahren gut werden wird. So. Energiewende sage ich aber auch, die wird kippen, also zumindest die deutsche in der Form und wahrscheinlich dann auch die europäische, weil du das den Leuten nicht mehr verkauft kriegst. Ich hoffe, dass die Politiker jetzt mal sehen, okay, die AfD wird nicht nur gewählt, weil auf einmal alles Nazis in Deutschland sind, sondern weil die halt mit der Politik unzufrieden sind, wie sie ist. Und dass da vielleicht eine Kehrtwende kommt. Und ich habe heute gesehen, 1,70 der Diesel wieder. Lass den mal über 2 Euro gehen. Ich habe das Gefühl, dann wird's Corona-Demos geben neu. Also ich glaube nicht, dass die Leute das lange mit sich machen lassen. Wenn die irgendwie über Jahre hinweg Gasrechnungen zahlen, 200, 300, 400 Euro für ein Haus oder sich eine Wärmepumpe für 30.000 Euro einbauen lassen müssen, die gar nicht so viel kostet, die nur wegen den Subventionen hier in Deutschland so teuer ist und so. das lassen die sich, glaube ich, alle nicht mehr so gefallen einfach. So, das, irgendwann steigen die auch der Politik dann aufs Dach. Also deswegen muss sie eigentlich fallen, die Energiewende, weil gerade diese 2027er Erhöhung, die da kommen soll, das ist ja völlig geisteskrank.
Ja, ja. Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass man die Dinge hier dann auch noch so ein Stück weit gleiten lässt, ja, dass man sagt, okay, Europa, mach ruhig weiter so. Wir warten ab, bis die Stimmung soweit ist. Ja, also man muss hier natürlich immer noch da daran arbeiten, dass die Stimmung kippt und die Stimmung, die kippt zusehends. Ja, also ich finde es auch beeindruckend, wie jetzt beispielsweise hier dieses Thema Gasmangellage immer und immer wieder durch die Mainstream-Medien gebrettert wird. Ich glaube, wir sind bei, ich weiß nicht, 24-26% oder sowas, Füllstand oder sowas.
Mein letzter Stand war irgendwie im Februar oder im März wird es knapp, glaube ich. Irgendwie.
Ja, es deutet darauf hin, dass es hier demnächst knapp werden könnte, zumal ich glaube, so für Ende Februar kältere Temperaturen wieder vorausgesagt werden. Und ja, wie gesagt, das sind alles so Themen und diese Themen, die erreichen die Leute und diese Themen beginnen die Leute auch zu interessieren.
Vor allem, es geht ins Portemonnaie.
Es geht ins Portemonnaie und das, wie gesagt, das ist in einer Zeit, wo es der Wirtschaft zusehends schlechter geht, ein Thema, eigentlich das Thema. Mhm. Und wie gesagt, Migration ist da längst nicht mehr das Thema, was die Leute wirklich jetzt hinterm Ofen hervorlockt. Klar, ist ein Problem. Aber ich glaube, da haben wir mit dem André auch schon hier diverse Male drüber gesprochen, so. Der Knackpunkt ist, wenn es den Leuten ans Leder geht, wenn es den Leuten wirklich ans Portemonnaie geht, wenn man dann feststellt, so, nö, so nicht. Ne? Ich kann mir jetzt irgendwie doch keinen Urlaub mehr leisten. Ich kann mir jetzt doch irgendwie keinen Sonntagsbraten mehr leisten, sonst habe ich meine Bude kalt oder sowas. Das wird kommen, aber ich glaube, man muss es noch so ein bisschen gären lassen. Und davon gehe ich aus, dass man es noch
ist noch nicht so weit.
Nee, noch ist man nicht so weit, aber es gärt. Es hat schon längst begonnen zu gären. Und das sieht man ja auch an den Umfrageergebnissen für die AfD, die ja hier bei INSA immer noch bei 26% sind, bei Forza 24%. Das sind enorm hohe Zahlen. Also die halten sich immer noch an ihren Spitzenwerten. Da hat sich nichts dran geändert. Und interessant dabei finde ich auch, also ich weiß, ich habe dieses Interview jetzt nur in Auszügen gesehen. Hier Chrupalla bei Mioska.
Da habe ich gar nichts von gesehen.
Ja, gut, ich habe mir nur einige Ausschnitte angeguckt und es war schon atemberaubend. Ja, es war wirklich, wirklich atemberaubend, wie diese Dame, diese Frau Mioska, wirklich vollständig eskaliert ist. Also du hast, und das war auch interessant zu beobachten, wie so weite Teile der Bevölkerung am Ende darauf reagiert haben. Also was Mioska versucht hat, war natürlich wie immer den Chrupalla, die AfD zu stellen, zu entzaubern. Ich weiß es nicht, in irgendeine Ecke zu stellen, wie das halt ihr Job ist als, weiß ich nicht, gut bezahlte Fernsehaktivistin. Ja, sie hat völlig überzogen, ist völlig eskaliert, ja, hat ihn wirklich keinen einzigen Satz ausreden lassen. Und ich meine, wer war das hier? Der Martenstein hat dann bei der Bildzeitung so eine E-Mail an Mioska geschrieben, ist ja seine Kolumne da, und sagt, ja, sie sind im Prinzip so die beste Mitarbeiterin
der AfD.
Die Mitarbeiterin des Monats. Und interessanterweise sagen das jetzt nicht nur Rechte oder Konservative oder Bürgerliche, das sagt auch das linke Lager. Das hat man dann so bei X beobachten können, wie selbst Leute, die eigentlich die AfD überhaupt nicht leiden können, zu großen Teilen gesagt haben, das war ein Bärendienst, das war so offensichtlich, Systempropaganda, ja, also so wie du den da behandelt hast, also so wie du da aufgetreten bist, da fällt ja jedem auf, der so halbwegs neutral ist, dass das nicht neutral ist, dass da hier der öffentliche rechtliche Rundfunk seinem Auftrag absolut nicht nachkommt, ja.
Im Prinzip profitiert die AfD ja von dieser Machenschaft ja schon die ganze Zeit.
Natürlich.
Ja, also mittlerweile sagen sich ja super viele Leute so, ey, Nazi, was ist das noch? Nazi ist ja jeder, der nicht komplett geisteskrank links ist, so. Und dadurch haben die so diese Underdog-Rolle und viele Leute mögen sich auch mit dem Underdog
solidarisieren,
ne? Und schauen sich vielleicht dann wirklich, das war ja bei mir genauso. Ja, ich war ja früher so Mainstream links und so, und AfD war für mich heilige Scheiße. Ein drittes Reich will ich oder viertes Reich will ich jetzt nicht haben. Mhm. Und irgendwann habe ich mich einfach mal mit dem beschäftigt und gesehen, nichts davon ist Nazi. Mhm. So, und auf einmal war ich eher ein Sympathisant als ein Gegner. Mhm. So, und genauso funktioniert das die ganze Zeit jetzt über die Jahre hinweg.
Damit wirst du einige unserer Zuschauer irritieren mit dieser Aussage.
Warum? Ich kann ja mal Sympathisant gewesen sein und heute sagen, die sind genauso wie alle anderen. Also,
ja. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja, interessant dabei ist ja, genau, das ist ja der Punkt. Also ich meine, wenn du dich damit den Leuten beschäftigst, dann wird vieles von dem, was ja so propagiert wird, eigentlich sehr, sehr schnell
entzaubert. Ja, gerade dieses, dass Faschismus aufzieht, dass alle abgeschoben werden, dass alles, das Lager gebaut werden und weiß der Teufel, die spinnen sich ja alles komplett zusammen, ne?
Ja. Ja, aber, also, die glauben ja tatsächlich daran. Ja. Ich meine, das habe ich in der letzten oder vorletzten Sendung ja mal erwähnt hier, dieses eine Reel von dieser jungen Dame, die wirklich die Tränen geweint hat.
Die wirklich
Todesangst hatte.
Mit dem Klimawandel, die haben Angst vom Klimawandel, alles. Die lassen sich da komplett indoktrinieren mit der Scheiße. Und ich weiß nicht, ob die vorher psychisch kaputt waren und deswegen anfällig waren oder ob sie anfällig waren für Indoktrination und jetzt psychisch kaputt sind. Ich weiß es nicht.
Ja, ich sag mal, man bringt immer so gewisse Anlagen mit. Ne? Also man kann Leute natürlich immer in gewisse Richtung lenken und je intensiver du das machst, das hängt ja auch sehr von deinem persönlichen Umfeld ab. Desto schlimmer sind dann die Auswirkungen. Ne? Also diese Leute sind dann ja wahrscheinlich auch von...
Wenn du
dann
noch in der Bubble bist, die ganze Zeit die Bestätigung auch und ich habe auch Angst.
Ja,
und,
ne? Echokammer.
Ja,
ne? Echokammer. Und dann hörst du nur noch Angst. Ne?
Und dann glauben die ihre eigene Scheiße halt.
Ne? Ja, absolut. Ja. Und was ich aber auch interessant fand, hier, Julian Reichelt, der hat sich jetzt quasi festgelegt, muss man sagen. Der hat jetzt gesagt so, also wenn die AfD nicht gewählt wird, dann ändert sich ja gar nichts.
Ja.
So, und
rein logisch.
Ist ja, das so. Klar, aber ich denke noch mal so zurück. Also wir erinnern uns ja noch so an die Anfänge von News.
Ja.
Und wir wissen
sehr
ja noch
zurückhaltend,
so,
auch so ein bisschen kritisch immer.
So eher kritisch, aber jetzt nicht so aufgesetzt wie jetzt, ich sag mal, der Mainstream.
Nicht so dumm.
Man hat nicht so komplett völlig hohl, ja. Und man hat man hat eigentlich die ganze, also News hat eigentlich permanent und dauernd die AfD-Position vertreten.
Ja.
Und dann waren eigentlich sehr, sehr viele Zuschauer immer dann irritiert, wenn es dann hieß, ja, jetzt muss Merz ran.
Ja,
und dann,
ja, genau.
Also, hä? Wieso das denn?
Ja.
Und dann hat man, ich weiß es nicht, ich glaube, davon ist man dann so im letzten Jahr, ist man dann so ein bisschen davon abgekommen und spätestens seit Merz tatsächlich Kanzler ist, spätestens seit Merz diese Giga-Verschuldung da durchgedrückt hat, ist man da jetzt, glaube ich, geheilt, ja. Und seitdem ist, wie gesagt, die AfD für die ein Gespräch, also auch schon davor, also muss man dazu auch noch sagen, also die haben ja auch AfDler schon vor der Wahl ins Studio eingeladen, Rupalla war da, Siegmund war jetzt vor kurzem nochmal da, so man unterhält sich mit denen und es wirkt ja fast so ein bisschen so, ich will jetzt nicht den Vergleich Mioska Habeck bringen, ne, das ist schon ein bisschen dick aufgetragen, aber so man unterhält sich ganz freundlich miteinander.
Mioska Habeck, das war echt gut.
Ja, das war dieses...
Ich hab mich gefragt, wann die übereinander herfallen. Ey.
Also ja, irgendwelche KI-Videos gab es ja. Ne?
Ja, stimmt.
Und man musste sich wirklich fragen, ist das echt oder ist das KI?
Ja.
Ne? Nee, es war schon...
Ja, es ist bei News nicht so krass, aber also man merkt auf jeden Fall, da ist jetzt keine Apathie zu erkennen. So.
Also man
versteht sich schon irgendwo.
Die Apathie ist jetzt weg. Ne?
Ja.
Nichtsdestotrotz, darüber wollten wir ja quatschen, über hier... Sachsen-Anhalt und hier diese Vetternwirtschaft, dass man also, dass die einzelnen AfD-Abgeordneten die Familienmitglieder anderer Abgeordneten in ihren Büros unterbringen.
Und so, die dann wiederum?
Und die dann wiederum, ne? Also, dass das dann.
Im wechselseitigen Verhältnis
quasi. Also, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn man, da muss ich jetzt auch mal die Lanze für die AfD brechen. Ne? Also ich meine, es ist genau das, was in allen anderen Parteien auch passiert.
Ja, genau.
Jetzt muss man aber sagen, wenn man die Personaldecke der AfD kennt, ja, dann weiß man, okay, die sind einfach personell, sind die einfach richtig dünn aufgestellt. Die sind, ich sag mal, in Umfragen, wie gesagt, bei 24, 26% in Sachsen-Anhalt sind sie bei fast 40%. So, und die sind personell auch nicht größer als, ich sag mal, die FDP. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie viele Mitglieder die AfD genau hat, aber ich meine, die FDP hat noch mehr. Ja, also so, also man ist eigentlich wirklich aus der Not geboren
auf das, diese. Als AfD hast du ja das Problem, keiner will wirklich für dich arbeiten, weil wegen der Stigmatisierung.
Genau das.
Und dann sind halt wahrscheinlich Leute aus der Familie eher bereit, zu sagen, okay, ich arbeite für den, du arbeitest für den, wir tauschen das irgendwie so untereinander aus, damit das hier kein.
Richtig, und ich sag mal, man weiß ja auch, ich glaube, die AfD ist ja nicht doof. Die AfD wird ja wissen, dass garantiert der Verfassungsschutz versuchen wird, eigene Leute da reinzubringen. Ja, ja. Und da kann ich nur sagen, so, also das ist aus meiner Sicht, ja, wirkt das wie Vetternwirtschaft, aber ich würde sagen, Moment, das ist eine absolut nachvollziehbare, logische Schutzmaßnahme, um eigentlich sich vor, ich sag mal, Leuten zu schützen.
Du willst bereits vertraute Leute bei dir haben.
Das ist in dem Fall absolut, ich meine, wir wissen alle, der Staat und dieses ganze politische Klimbim, das ist einfach Kacke, ne? Das ist alles ist Raub und eigentlich gehört das alles abgeschafft. Aber wenn man dieses politische Game schon mitspielt, dann muss man auch versuchen, die Regeln, ich sag mal, so für sich zu nutzen, dass es funktioniert. Und anders wird es für die AfD nicht funktionieren. Man wird kein vernünftiges Personal finden in der freien Wirtschaft da draußen. Man wird niemanden finden, der, ich sag mal, seine Reputation
komplett
oder
auf
sowas,
den Mond schießt halt, ne?
Ja, und da finde ich jetzt, und da ist es jetzt natürlich, ich meine, es ist bezeichnend, ne? Es ist bezeichnend, dass jetzt die Leute, die damals hier, ich sag mal, beide Augen fest zugedrückt haben, als es um diese Greichen-Affäre ging, und das war ja richtig brutal, ja. Da hat keiner drüber gesprochen, so, ach ja, das ist doch alles in Ordnung, ist alles egal. Aber
das war schon im Mainstream, so.
Ja, also, ja,
aber erst nachdem die alternativen Medien der neue Mainstream Druck gemacht hat. Ne?
Aber es wurde jetzt auch nicht dermaßen skandalisiert, muss man sagen. Ja. Es wurde zwar thematisiert, aber es ist ja immer die Frage des Tones, mit der man so eine Nachricht präsentiert. Und da war es dann, ja, es passiert, aber es gab Gründe. Ne? Gründe, warum
das so gewesen ist. Er war einfach der Beste dafür.
Er war einfach der Beste, ja. Ja, was kann man denn dafür, dass die da alle drin sind? Ne? Das ist doch ganz normal, ne? Dass man dann, ne? Also da wurde es eigentlich.
Dass es eine Clique ist.
Also da wurde es ja regelrecht gerechtfertigt und jetzt macht man daraus eben hier so das große Fass auf, wobei ich tatsächlich glaube oder ich eigentlich der felsenfesten Überzeugung bin, dass das letzten Endes auch nicht viel bringen wird. Im September wird da kein Hahn mehr nach krähen. Ne?
Und vor allem die sowieso überzeugt jetzt AfD wählen oder muss ja nicht mal super überzeugt sein, aber einfach nur sagen, ja hier aus Protest, die werden sich ja nicht davon abschrecken lassen, dass eine Partei ist wie alle anderen, in dem Sinne. Ein paar wird es vielleicht schon abschrecken, aber das wird eine ganz kleine Zahl sein wahrscheinlich, die dann enttäuscht sind, und weil sie wirklich gedacht haben, die AfD ist mal anders. Ne?
Ja.
So, aber am Ende ist das halt, alles, die Anreize sind halt da, so, und jeder wäre dumm, sie nicht zu nutzen, so, und auch die AfD halt, ne.
Absolut, und solange es legal ist, ne, es ist halt alles ein und dasselbe Spiel, ich glaube, du hattest ja noch so ein Thema, das fand ich überaus interessant.
Welches der drei?
Bitte?
Welches der drei?
Ja, keine Ahnung. Ich habe ja noch einiges stehen. Also
wir können ja bei Wirtschaft, und die EU schafft sich ab, beziehungsweise Deutschland schafft sich ab.
Ja.
Oder meine Überschrift, die ich da drunter geschrieben habe, ist, wir leben nicht im Kapitalismus.
Ach so, nee, das auf keinen Fall. Das ist ja klar.
Ja, da geht es ja um ein 2,5 Milliarden Euro Projekt oder Dollar, ich weiß es nicht genau, in Groß-Gerau in Hessen bei Frankfurt. Sollte ein Rechenzentrum installiert werden, und da wurde sogar schon vom US-Investor das Grundstück gekauft und so weiter. Im Prinzip war der Plan, stand schon und so, ja. Also kaufst ein Grundstück und willst da dein Rechenzentrum bauen. Ja, so denkt man, würde das in einer freien Marktwirtschaft oder im Kapitalismus funktionieren. Aber wir leben ja nicht in der freien Marktwirtschaft und wir leben auch nicht im Kapitalismus, sondern im Sozialismus. Denn die Stadt hat nämlich mit irgendwie 18-14 Stimmen dagegen gestimmt. Man hat es einfach ins Stadtparlament gebracht, hat gesagt, wir stimmen jetzt darüber ab, ob der Eigentümer mit seinem Eigentum, was ja eigentlich kein Eigentum ist, wenn wir darüber abstimmen können, weil der Letztentscheider sind ja sie, also ist die Stadt der Eigentümer. Und die, haben dann quasi bestimmt, nee, wollen wir nicht. So, weil vielleicht irgendein Anwohner gesagt hat, ja, das Gebäude ist ein bisschen zu hoch vielleicht dann. Oder so.
Ja, das würde das, ich meine,
oder irgendwas mit Umweltschutz, ökologisch und städtebaulich problematisch steht hier noch. Es würde nicht spürbar neue Jobs oder nennenswert Gewerbesteuern einbringen. Das ist dann halt auch so ein Ding. Wir wissen genau, worum es geht. Es geht um den Raubzug. Also da kommt nicht genug Raubgut bei rum, so, wenn man das macht. So, und ja, freie Marktwirtschaft ist ja sowieso Kacke. Wo kämen wir hin, wenn jeder mit seinem Eigentum machen könnte, was er will? Ja, und da wird dann halt einfach mal ein 2,5 Milliarden Projekt, wird dann einfach mal komplett in Wind geblasen durch demokratische Abstimmung. Ja? Hasse ich die Demokratie oder was?
Also, noch nicht genug.
Das, man muss sich das ja wirklich mal vorstellen, wie sich der Staat halt aufspielt, der Staat wirklich bis in die Stadtparlamente runter oder in den Stadtrat, wie der Staat sich aufspielt und sagen kann, nee, das wollen wir einfach nicht. Oder wir wollen das. Da geht es dann noch irgendwie darum, ja, die Grünen sagen jetzt so, ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Grundstück denn irgendwie städteplanerisch und ökologisch weiterverwenden können. Und ich denke mir so, wollt ihr es dem jetzt enteignen? Oder weil ihm gehört das Grundstück ja immer noch. Also oder wollt ihr ihm jetzt vorschreiben, was er da bauen soll oder was? Also die spielen sich halt wirklich als der Eigentümer auf. So, und damit ist quasi die Schwelle zum Sozialismus gebrochen. Also ich meine, ist ja sowieso schon, ne? Wir reden ja den ganzen Tag über nichts anderes. Aber ich weiß nicht, wie offensichtlich sowas noch, wie viel offensichtlicher das noch werden soll, dass wir nicht im Kapitalismus leben. Dass hier nicht entscheidet, wer Kapital hat, sondern dass hier irgendwelche Spastis, wollte ich gerade sagen, darüber entscheiden, die irgendwie von 30% der Stadt irgendwie Wahlbeteiligung kennen wir ja bei Kommunalwahlen, irgendwie 30% der Stadt haben über irgendwas abgestimmt und da sitzen dann irgendwie 14 zu 18 sind 32 Hansel und die entscheiden einfach über alles.
Über 2,5 Milliarden.
Über 2,5 Milliarden.
Ja, da wachsen einem schon mal Eier, ne?
Ja,
überleg mal.
Da platzt mir der Sack.
Ja, überleg mal, wie mächtig die sich jetzt fühlen.
Ja.
Ja, die haben die böse, ich meine, da muss man jetzt mal ganz klar sagen, wenn also ich habe da sogar den leisen Verdacht, wenn heute eine Kamala Harris ja im Amt wäre, dann hätten sie das mit Kusshand genommen. Ich glaube, ich glaube, die Leute denken so reduziert nach dem Motto, nee, mit Amerika wollen wir nichts mehr zu tun haben, mit US-amerikanischen Investoren wollen wir absolut nichts mehr zu tun haben, das geht überhaupt nicht, ne, deswegen weg damit, ne. Könnte ich mir fast vorstellen, dass
spielt die wirklich jetzt mit so, rein,
ja.
Aber das ist ja grundsätzlich der Hass gegen Leute, die Geld haben, die irgendwas machen wollen, die produzieren wollen oder irgendwas Schönes oder Nützliches machen wollen. Die hassen das.
Ja. Ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass dieses Rechenzentrum ja auch gebraucht wird. Also ich meine, in Frankfurt ist wohl einer der größten Internet. Ja,
du würdest es nicht bauen, wenn es nicht gebraucht würde.
Ja, klar, sicher. Und das ist ja also, der Punkt. Der also es ist ja, wie gesagt, in Frankfurt einer der größten Internetknotenpunkte in Europa. Ja. Und der kommt ganz allmählich nicht mehr mit. Und es wird ja jetzt nicht, es ist ja nicht davon auszugehen, dass die Datenmenge, die über die Leitung geschickt wird, in Zukunft abnimmt. Nein, die wird ja noch exponentiell zunehmen. Stichwort KI. Also das wird ja alles noch deutlich, deutlich größer und ohne diese Rechenzentrum, ja, dann kacken wir hier schlicht und ergreifend ab. Das ist ja
komplett bescheuert, ne? Politiker stellen sich hin und sagen, wir wollen der KI-Kontinent überhaupt werden oder das KI-Land der Welt werden. Wir müssen mitmachen bei diesen Innovationen. Die EU reguliert es direkt kaputt, bevor das erste KI-Unternehmen existiert.
Ja.
Und dann will jemand hier ein Rechenzentrum bauen und dann sagt man auch nein. Also das ist doch schizophren oder wie nennt man das? Also du sagst das eine und machst das andere.
Ja gut, man muss ja immer sagen, es ist ja nicht die ganze Politikerschaft, die das sagt. Ja, das ist jetzt beispielsweise so ein Friedrich Merz, der nach meinem Empfinden immer mehr in Richtung AfD driftet. Doch, so mit seinen Aussagen.
Habe ich nicht irgendwo gelesen, die wollen wieder einen Merkel-Kurs einschlagen? Also eine Überschrift.
Ich meine irgendwo irgendwas gelesen zu haben, dass Merkel wohl Bundespräsidentin werden könnte oder sowas. Also da ist mir
ja schlecht. Ach, das auch noch.
Boah,
da wird mir auch schlecht.
Wie gesagt, aber wir wissen ja, Merz ist auf Merkel vermutlich nicht allzu gut zu sprechen. Ja, also
aus persönlichen Gründen
und auch aus nachvollziehbaren Gründen. Ich meine, wenn Merz das sagt, dann heißt das noch lange nicht, dass da irgend so ein Stadtparlament irgendwo auf dem Ländle das Gleiche sagt. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie das Abstimmungsergebnis da gewesen ist. Ich meine aber, da waren sogar CDUler dabei, die sich dagegen ausgesprochen haben.
Ich meine auch, ja.
Also es waren CDUler, SPDler und Grüne.
Freie Wähler haben auf jeden Fall, war es Freie Wähler? Irgendwie sowas Ähnliches vielleicht. Die haben, glaube ich, noch mit dafür gestimmt hier für dieses Projekt. Und wer es noch war, weiß ich gar nicht mehr. War es nicht die CDU, die mitgestimmt hat?
Ich meine, dafür? Die CDU hat auch dagegen gestimmt.
Ja, aber das war irgendwie auch, ich weiß nicht mehr.
Ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Schreiben Sie es in die Kommentare, wenn Sie es wissen. Ja, wie gesagt.
Ich finde das halt heftig so.
Es ist heftig dämlich, ne? Aber ich meine, dass Politiker heftig dämlich sind, das ist ja.
Ja, und,
das ist
und offenbarend halt, ne?
Offenbar, also, ja klar.
Für jeden so. Für du kannst nicht hier einfach eine Firma aufmachen?
Nein, nein.
Da, im Notfall stimmen irgendwelche Linksgrünen dagegen.
Ja, und
das nennen die Kapitalismus.
Ich sag mal, das Krasse ist, dass diese Woche ja auch wieder so viel passiert ist, was das Ganze dann auch noch so untermauert. Ich meine, wir hatten das ja hier, die Frankfurter Rundschau hat darüber ja unter anderem berichtet, Paradigmenwechsel bei Krankenkassen. Ne? Wir haben es alle noch im Hinterkopf. SPD fordert Abgabe auf Kapitalerträge. Union droht mit Blockade. Das zeigt natürlich auch wieder, dass Politiker faktisch von Wirtschaft, wie Wirtschaft funktioniert, nicht den leisesten Schimmer haben. Und man sollte solche Leute auch keine Entscheidung fällen lassen, die die Wirtschaft betrifft. Ich weiß nicht, wann sich das irgendwann einmal in der Bevölkerung durchsetzen wird, dass man so etwas nicht machen darf. Also man darf Leuten keine Herrschaft geben, die dann nicht auch die Konsequenzen tragen, die dann zur Verantwortung gezogen werden können, wenn es denn dann wirklich in die Hose geht.
Die müssen unternehmerisch handeln und das Risiko voll selbst tragen. Richtig. Oder sich rückversichern über eine Rückversicherung oder
von
sonst
mir
irgendwas.
Aus. Aber es
ja, also, aber das ist ja dann das Gegenteil von Politik. Das ist ja das unternehmerische Mittel und nicht das politische Mittel.
So
Politik kann gar nicht anders sein.
Nee, so, das ist und halt, wie gesagt, also diese Abgabe, diese Gesundheitsabgabe auf Kapitalerträge beziehungsweise Mieteinkünfte, das hat ja auch wieder hohe Wellen geschlagen. Und da bin ich natürlich, das ist natürlich immer schön, wenn man dann so bei X unterwegs ist und sich dann die ganzen Kommentare dazu anhört und dann hat einer sehr lapidar berichtet, ist okay, ne, also von mir aus, also ich habe jetzt hier 20 Immobilien, ne, die vermiete ich alle, ich lebe ein tolles Leben, ich verdiene gut Geld damit, ja, und wenn jetzt diese Abgabe auf meine Mieterträge kommt, ja, was mache ich dann? Dann schlage ich die natürlich auf die Miete drauf, das ist auch gar keine Frage. Ja. Und das darf ich sogar.
Ja. Ja. Das ist ja das Wilde. Das habe ich ja gestern schon mal gesagt. Die Leute sind einfach zu doof, um zu verstehen, dass am Ende jede Steuer und jede Abgabe im Endkundenpreis drin ist.
Natürlich.
Und dass der Chef der Firma das nicht einfach aus der Kaffeekasse zahlt. Mm-mm. So. Oder von seinem eigenen Vermögen investiert. Nein, der will ja auch eine Rendite haben. Und wenn die Rendite immer weiter schrumpft und schrumpft und schrumpft, kannst du entweder ja nur sagen, okay, ich vermiete gar nicht mehr, ich verkaufe die jetzt als Eigentumswohnung, oder du musst die Miete wesentlich erhöhen. Wenn du es aber dann nicht darfst, ja, dann bist du wieder gezwungen, es als Eigentumswohnung zu verkaufen oder leer stehen zu lassen oder sonst irgendwas. Also das ist halt, dass sie das nicht begreifen. Ich verstehe es nicht. Genauso ja mit der Grundsteuer und alles. Und auch Energiesteuern und wir müssen noch irgendwie die Amazon mehr besteuern und so. Ja, wenn du bei Amazon demnächst 20% mehr zahlen willst, ja, besteuer Amazon. Mhm. So, aber am Ende zahlt immer der Endkunde. Mhm. Kein Unternehmen zahlt Steuern.
Ja, dieses Wissen, das hat sich leider in der Bevölkerung noch nicht wirklich durchgesetzt. Nee, ne? Wäre aber wichtig, ne?
Ja, ich begreife das alles nicht. Das, also.
Ja, es wird den Kindern halt auch in der Schule nicht beigebracht.
Nee, ne? Es wird ihnen ja sogar das Gegenteil beigebracht.
Ja, ja, eben.
Also wenn du da irgendwie so, guck mal, die Lehrer kommen von Unis, wo sie dann irgendwie Politik und Sozialwissenschaften noch irgendwie im Nebenfach haben oder so und kriegen da halt die ganze kommunistische Propaganda rein. So. Und die bringen das natürlich auch den Kindern wieder bei. Das sind Selbstläufer. Dieses gesamte staatliche Schulsystem ist eine reine Indoktrinationsanstalt. Mhm.
auf das die Leute so blöd bleiben mögen, wie sie sind.
Und dann musst du dann irgendwie als Eltern oder als Vater musst du dann noch irgendwie gegenarbeiten im Prinzip und sagen so, nee, eigentlich sieht es so und so aus. Mhm. So, und dann ist die Frage, wem vertraut das Kind? Eher dem Lehrer der Autorität oder dem Vater der Autorität? Oder also wer ist die größere Autorität? Oder wenn der Vater irgendwas sagt, was gegen die Mehrheitsmeinung ist zum Beispiel, wenn das Kind jetzt sagt, ja, ich schließe mich lieber der Mehrheit an, weil das ist irgendwie angenehmer, ja, dann bist du da hast du verloren. Also staatliche Schulen, also wirklich abfackeln. Also metaphorisch gesprochen natürlich.
Sagen wir mal, schließen. Oder sagen wir es noch besser, private Konkurrenz viel, viel einfacher ermöglichen. Das wäre ja mal was.
Ne? Ja, aber das wäre ja ein Abfackeln eigentlich.
Ja, in dem Sinne.
Wenn du was Besseres zulässt, als das Gewaltmonopol dir bereitstellt, dann gehen die Leute ja dahin.
Ja.
So, und dann verliert das Gewaltmonopol seine Macht.
Mhm.
Und guck mal, das ist eine gute Überleitung zum nächsten, zu einem weiteren Thema. EU reagiert mit Aktionsplan. Zentrale Melde-App für Cybermobbing plus schärfere Plattformpflichten, Fokus auf Deepfakes und Debatte über Altersprüfung.
Mhm.
Altersprüfung, die jetzt einführen wollen, ist ja eine Klarnamenpflicht durch die Hintertür.
Mhm.
Zumindest was die Plattform betrifft. Mhm. Also wenn du dein Alter verifizieren musst, wirst du auch deinen Namen und Nachnamen angeben müssen. Mhm.
Ja.
In irgendeiner Art und Weise. So, und dadurch hast du quasi auf jeden Fall Klarnamen bei der Plattform. Das heißt, die Verfolgung von Hass und Hetze wird einfacher. So, und dann.
Ja, wobei, die ist ja jetzt schon einfach, ne?
Die ist ja jetzt schon einfach, ja. Gut, du kannst trotzdem noch, also du kannst es denen erschweren. Gut, wir, die unter Klarnamen sowieso auftreten, für die ist das uninteressant, aber es gibt ja Leute, die auch anonymer ihre Meinung sagen wollen. Und jetzt wollen die hier so eine Ü40-Gamer. Nummer?
Ah, das fand ich super geil.
Eine Gruppe von 50 Gaming for Good Botschaftern, wollen die jetzt ausbilden, das BMI, die Bundeszentrale für politische Bildung und also die ganzen Kommunisten halt, ne? Um dann die Demokratie im Netz zu stärken, weil Gamer sind ja so schwer erreichbar. Mhm. Die zocken ja den ganzen Tag und interessieren sich nicht für Politik.
Mhm.
Deswegen muss man jetzt Botschafter ausbilden, die dann wiederum E-Sportler und Streamer und so weiter ansprechen, die dann die Propaganda verbreiten wollen. Das ist, weiß ich nicht, DDR ist das.
Ja.
Das ist zur Rettung der Demokratie 440.000 Euro, um dann Influencer zu influenzen.
Mhm. Ich musste jetzt gerade an dieses Meme von Steve Buscemi denken. Kennst du das? Einblendung jetzt.
Kenn ich nicht.
Das ist das, wo hier Steve Buscemi kennst du, ne?
Der Name sagt mir überhaupt nichts.
Das ist so ein relativ bekannter Schauspieler, der hat so ein Froschgesicht, so Glubschaugen, schiefe Zähne hier. Kennst du den Film, Con Air?
Nie gesehen.
Kennst du den Film The Big Lebowski?
Einmal gesehen.
Dann weißt du, das ist ja so ein Dreiergespann.
Ja.
Ja, und einer von den dreien ist es.
Okay.
Der etwas merkwürdig aussieht.
Ja. Ja,
und dieses Meme, das ist mit Steve Buscemi, der halt mit seinem völlig veralteten Gesicht in so Skaterklamotten mit so einem Skateboard.
Ach doch, okay, das Meme kenne ich. Ja, okay. Ja.
Und daran musste ich halt denken. Und es ist natürlich kompletter Wahnsinn. Aber ich meine, man macht sich ja auch tatsächlich berechtigte Sorgen. Ich habe wohl mal gehört, dass gerade so in dieser Gamer-Szene hier dieser ganze Woklings-grüne Müll gar nicht.
Das interessiert die nicht. Das kommt auch nicht gut an.
Es interessiert die nicht und es kommt nicht gut an. Also insofern, das sind so die Leute, die, ich sag mal so, komplett unbeleckt sind von dieser Dauerpropaganda, die sich das so von sich weisen und die dann tendenziell wahrscheinlich eher dazu neigen würden, irgendwann einmal eher eine AfD zu wählen, wenn man denn dann wählen würde.
Oder eine CDU.
Oder eine CDU oder weiß ich nicht was.
Das hassen die ja auch.
Aber das würden die halt, also links würden die zu großen Teilen wahrscheinlich nicht wählen. Ja,
oder auch wenn das Nichtwähler sind zum Beispiel.
Ja.
Ich meine, das Ding ist ja, man sagt ja, die seien nicht politisch erreichbar.
Mhm.
So, und das kann ich mir halt vorstellen. Du gehst halt irgendwie arbeiten, dann zockst du ein bisschen und interessierst dich halt überhaupt nicht für Politik. Und Aber die, man muss halt mit aller Gewalt irgendwie den Leuten die Scheiße in den Kopf drücken.
Ja,
ne?
Aber das ist ja auch wieder so ein, also in mir keimt da wiederum Hoffnung auf, weil es ja zeigt, ja, also dass die ja wirklich aus dem letzten Knopfloch pfeifen, ja. Also dass man sieht, okay, wir müssen jetzt alles in die Waagschale werfen, um irgendwie doch noch so halbwegs. Ja,
Demokratieförderung in Schulen und Kindergärten.
Es wird alles muss in die Waagschale geworfen werden, damit die Verhältnisse hier in Deutschland so bleiben, wie sie sind, dass sich hier bloß nichts ändert. Ja. Nicht nur, dass sich in deren Sinne etwas zum Guten ändert, sondern dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Mhm. Und die Energie, die dafür aufgewendet wird, die ist ja schon unbeschreiblich. Und es weiß ich nicht, irgendwann einmal, ja, das ist eigentlich, wenn du so willst, eine mathematische Gleichung. Irgendwann einmal wird die Energie einfach nicht ausreichen und dann kommt es eben zu diesem, ja, zu dieser Pendelbewegung, die dann nach in die andere Richtung schwingt und dann umso gewaltiger, je länger du diese Energie da reinsteckst. Also das wären, wie gesagt, spannende Zeiten.
Worauf ich auch keinen Bock habe. Das, also ich meine, ich sage ja immer, oder was heißt immer, aber ich habe ja schon mit einigen Linksgrünen irgendwie auf Twitter argumentiert und hab ja da mal gefragt, so, wie stellt ihr euch das? Also ihr habt Angst vor der AfD. Wenn die an die Macht kommt, wird sie die gesamte Staatsmacht gegen euch verwenden oder gegen die Leute, die ihr lieb habt, die Ausländer und weiß ich nicht was. So, wie wäre es denn, wenn ihr einfach dem Staat nicht so viel Macht gebt? Wenn ihr quasi, wenn ihr seht, okay, die AfD könnte an die Macht kommen, dass ihr einfach alles mit dem Arsch einreißt vorher. Mhm. Also alle Befugnisse ins Grundgesetz reinschreibt, der Staat hat keinen Einfluss mehr. So gut, ja, dann haben die da natürlich auch keinen Einfluss mehr, ist mir ja schon klar.
Klar.
Ja, die wollen den ja behalten. Aber das muss man doch auch irgendwo begreifen, dass der Staat viel zu viel Macht einfach hat. Und dass man nur Angst haben muss, dass eine AfD oder eine NPD an die Macht kommt, wenn die diese missbrauchen können. Mhm. So, das heißt, die in sich wissen sie ja schon, dass diese Macht missbraucht werden kann und dass die enorm ist, diese Macht. Vor allem diese Überwachung und diese ganzen Meldestellen und so. Ey, führ mal Meldestellen für Transen ein oder so. Weißt du, was hier los ist? So, oder, ja gut, für Transen macht ja keinen Sinn, aber keine Ahnung, für Transen, die Kindern Bücher vorlesen zum Beispiel. So, ich weiß es nicht. Also das ist halt, die raffen irgendwie nicht, dass ihre eigenen Mittel gegen sie verwendet werden können. Oder raffen es eigentlich schon, deswegen sind sie ja in Panik. Also irgendwo ist das so zwiespältig.
Das wollte ich gerade sagen. Eigentlich wissen die sehr genau, was die da angerichtet haben.
Aber sie wollen es halt nicht ändern. Sie wollen ja selbst die Macht behalten.
Das ist ja der Punkt. Und das macht eigentlich sehr, sehr offensichtlich, dass diese Leute von Demokratie an und für sich nichts halten.
Habeck ja hier beim Precht haben wir ja letzte Woche schon gesagt.
Aus Demokratie wurde halt, ich meine, man muss es einfach mal sagen, ich glaube, das ist auch so selbstentlarvend, dass aus Demokratie eben unsere Demokratie geworden ist. Und wen mit unsere gemeint ist, ist ja klar. Das sind nicht
wobei
wir alle,
man dazu
das
sagen die, ne? muss, ne? Jede Demokratie wird irgendwann im Totalitarismus enden. Das geht gar nicht anders. Mhm. Je mehr Leute du vom Staat abhängig machst, desto mehr kannst du die über hier Geldgeschenke quasi kaufen und kannst nebenbei noch tyrannische Politik durchführen. Und es muss tyrannischer werden, weil ja die Leute, die an der Macht sind, eben die Macht behalten wollen. Mhm. So, und wenn dann eine Gegenpartei kommt, so wie eine AfD, wobei die ja auch ein Furz ist im Prinzip, also auf dem Gesamtspektrum, da befindet sich, keine Ahnung, wenn man so das Spektrum nimmt, dann ist irgendwie die Linke hier, die AfD hier und hier ist irgendwo Freiheit. So, und aber trotz allem versuchen die halt mit aller Gewalt und Überwachung und Meldestellen und Indoktrinationsdingern hier, wie diese Gamer-Influencer dann, versuchen die halt die Macht zu erhalten. Und dadurch kann es nur tyrannischer werden. Also es gibt für mich irgendwo, ich habe viele Szenarien durchgespielt, es gibt für mich kein Szenario, in dem eine Demokratie freiheitlicher werden kann. Außer es ist jetzt wirklich der komplette Kollaps und es muss sich was ändern.
So, ja gut,
aber dann gibt es ja immer noch die Gefahr, dass die Leute dann sagen, guck mal, das war der Kapitalismus, jetzt machen wir mal wirklich Sozialismus. So, und die Leute steigen darauf ein, ich sag's dir.
Da bin ich tatsächlich so ein Stück weit optimistischer. Also
dafür muss sich die gesamte Mentalität in diesem Land ändern. Die gesamte Mentalität.
Weißt du, was mir auffällt? Dass eben, wie gesagt, schon seit ein paar Wochen, da wird dieses Thema hier und da immer mal wieder erwähnt, jetzt nicht wirklich massiv, aber hier und da kommt es immer wieder vor, dass über unseren Beamtenapparat gesprochen wird. So, da wird dann gesagt, so, ja, wir haben ja so und so viele Beamte, so viele Staatsbedienstete, so viele Angestellte des öffentlichen Dienstes und die kosten uns mal eben 400 Milliarden Euro. So, und dann super geil ist natürlich auch, das habe ich jetzt in einigen Kommentaren gelesen, du hast ja mitgekriegt, dass Verdi jetzt wieder demonstrieren lässt.
Ja, 11% oder was wollen die?
7% oder mindestens 300 Euro.
Geisteskrank.
Und unter, also bei X, da fällt das schon auf. Also den Leuten, die kommentieren dann auch so, ja, das ist ja das Geld der Steuerzahler, das die da versuchen einzufordern. Das ist ja nicht der Staat, der das bezahlt. Das sind ja wir. Ne? Ja. Und dieses Bewusstsein, dass wir alle dafür aufkommen, das scheint sich so ganz allmählich durchzusetzen. Ja, also ich meine, ich bin ja relativ was jetzt beispielsweise auch so die libertäre Szene angeht, ja, da kann man ja eigentlich relativ optimistisch sein. Also wenn man das alles mal so vergleicht, was war vor 15 Jahren und was ist heute, ja, also da hat sich ja gewaltig was geändert. So, und ich denke auch, dass sich in der Bevölkerung diesbezüglich gewaltig etwas geändert hat. Also, dass Leute, die vorher vielleicht so ein bisschen desinteressiert waren oder Leute, die vielleicht vorher, ich sag mal, unkritisch dem Staat gegenüber gewesen sind, gerade auch so im Zuge von Corona gemerkt haben, so, oh, irgendetwas läuft hier ganz gewaltig schief, ja. Also, die sind jetzt vielleicht noch nicht als die super Libertären zu erkennen, aber ich glaube, dass dieser Gedanke, dass eben Deutschland speziell vielleicht ein bisschen viel Staat hat und dass der Einfluss des Staates hier auf das Leben von uns allen vielleicht ein bisschen groß ist. Ja, aber ich denke schon, dass dieser Gedanke sich doch zunehmend ausweitet. Und nehmen wir jetzt mal die AfD. Also sie geht damit ja auch ein Stück weit kokettieren. Also sie sagt ja, der Staat ist hier und da viel zu groß. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie den Staat abschaffen will, aber damit geht sie beispielsweise auch in den Wahlkampf. Und beispielsweise hier dieser Ulrich Siegmund, der macht es ja ganz offensiv in Sachsen-Anhalt, sagt so, okay, pass auf, das muss gestrichen werden, das muss gestrichen werden, das muss gestrichen werden, das sowieso und streichen, ja, wir müssen gucken, dass die Steuern gesenkt werden und so weiter, das ist da schon da, ne, also dieses.
Du musst Bürokratie runterbringen.
Und sagt er ja auch.
Und Verordnungen.
Bürokratie, Verordnungen und so weiter, damit geht er in den Wahlkampf.
Du bist ja gelähmt in Deutschland, du kannst, nochmal, ja, de facto bist du in, also, aus libertärer Perspektive bist du Eigentümer, ja. Aber de facto ist der Letztentscheider immer der, egal natürlich, was du machst, egal. Und wenn du nur, weiß ich nicht, eine Frittenbude aufmachen willst oder so, auf deinem eigenen Grundstück, das riesig ist, wo keine Nachbarn in 2 Kilometer Reichweite sind, die sich vom Geruch gestört fühlen könnten. Es ist eine Katastrophe.
Du bist hier nicht der Eigentümer, das ist schon richtig. Du bist hier Verwalter, wenn du so willst.
Ja, oder im Prinzip ist es wie in der Nazi-Zeit.
Eigentlich so, bist du Mieter.
Du wirst nicht enteignet, solange du tust, was der Staat von dir verlangt. So, und wenn du einfach auf eigene Faust was tust, ja, dann reißt du zur Not dein Gebäude ab.
Ja.
So.
10 Zentimeter zu breit gebaut, weg damit. Ne?
Ja, genau. Also ich will es jetzt nicht 100% mit der Nazi-Zeit vergleichen, aber es tendiert schon dahin. Ne? Also, weil du ja wirklich nur noch das tun darfst, was der Staat dir explizit erlaubt.
Ja.
Fang bloß nicht an, irgendwie eigene Sachen zu machen und stelle danach fest, oh scheiße, ich habe heute wieder gegen 37 Gesetze verstoßen.
Ja, was du auf jeden Fall jeden Tag tust, ja.
Ja, also als hast du immer die Gefahr, dass du gerade gegen Gesetze verstößt.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Gesetze durchschnittlich die EU pro Tag verabschiedet, die wir alle gar nicht kennen können.
Ja, es ist halt wirklich völlig geisteskrank.
Es dreht alles am Rad. Es dreht wirklich alles am Rad. Und
ich weiß manchmal nicht, ob den Leuten das so nicht so bewusst ist. Wahrscheinlich nicht, weil die sich halt nicht so in der Fülle damit beschäftigen, wie wir das tun oder ich das tue. Mich interessieren ja alle möglichen wirtschaftlichen Bereiche und wie geht's den Leuten da, was sagen die und so. Kurze Empfehlung, Ferngespräch mit dem Ostfluencer auf dem Kanal Ferngespräch mit dem rosa-roten Panzer. Der ist in Immobilien drin. Gelernt hat er irgendwas in der Pflege und hat dann nebenberuflich quasi Immobilien aufgebaut und wird das jetzt wahrscheinlich dann irgendwie hauptberuflich machen oder so. Und der sagt halt auch, das ist also von den Regularien und so. Es ist, warum eigentlich so? Weil, also eigentlich, die Rendite, die du da rausholst, ist eigentlich nur ein Schmerzensgeld, mehr oder weniger. Also das ist jetzt meine Interpretation, das sagt er nicht. Aber im Prinzip ist das nur ein Schmerzensgeld für den Mist, mit dem du dich rumschlagen musst. Ja. In Berlin planen sie jetzt, du brauchst einen Bauantrag, wenn du eine Wohnung möbliert vermieten willst, gegenüber leer vermieten, obwohl sich die Nutzung ja gar nicht ändert. Mhm. Die Nutzung ist exakt dieselbe. Da wohnt jemand drin und stellt jemand ein Sofa rein und eine Schrankwand und ein Bett. Und trotzdem sollst du dann einen Bauantrag stellen, damit du das möbliert vermieten kannst. Mhm. Die Geisteskrankheit nimmt einfach exponentiell zu. Mhm. So nur, weil die ihren Willen durchsetzen wollen. Mhm. Die wollen günstige Mieten haben und schießen mit Kanonen auf alles, was es gibt und wundern sich dann, dass irgendwie keiner mehr baut, keiner mehr vermieten will und alle sagen, ich verziehe mich.
Ja.
Also, keine Ahnung, ich habe die letzten, weiß ich nicht, 4 oder 5 Wochen fast gar nichts an Politik mitbekommen und die letzten 2 Tage nur Vorbereitung der Sendung reichte mir schon wieder, um zu sagen, es ist raus aus meinem Kopf so.
Stell dir mal vor, wir würden die Theke hier jeden Tag machen. Wird's ja.
Ja, nee, also ich glaube, da würden die Leute auch irgendwann abschalten, weil ich ja der Pessimist hier bin.
Ja.
Ja. Nee, aber es ist ja wirklich nicht gut.
Nee, du hast ja vollkommen recht, da gebe ich dir ja vollkommen recht und wahrscheinlich die meisten der Zuschauer werden dir ebenfalls recht geben. Aber wie gesagt, ich bin da schon relativ optimistisch, was eben die Wahrnehmung der Menschen angeht, weil jeder eben, wie gesagt,
ja, mit jeder weiteren Geisteskrankheit wacht vielleicht eine neue
ja, es auf. Ja, es ist ja so, jeder, es ist die Zeit spielt eigentlich für uns, weil jeder, der irgendwie mit Bürokratie in Berührung kommt, wird sich genau irgendwann mal diese Frage stellen, was soll der Kack? Ja, und jeder wird dann irgendwann einmal zu dem Schluss kommen, so, das ist überflüssig, das brauche ich nicht, eigentlich können wir uns das nicht leisten. Ja, es ist ja mal wieder so schön.
Gab es übrigens eine Umfrage jetzt, ich glaube, Bild hat die, glaube ich, gemacht.
Ja.
Merz hat ja irgendwann vor ein paar Wochen oder Monaten mal gesagt, irgendwie, wir können es diesen Sozialstaat, so wie er es nicht mehr leisten.
Ja.
Und da stimmen jetzt
60, über 60,
über 60% über 60 stimmen zu in der Umfrage.
Wobei das natürlich auch schade ist, dass die Leute, ich sag mal, diesen vorhandenen Mangel eben auf diesen Sozialstaat projizieren. Sinnvoller wäre es ja eigentlich, diesen Mangel eben auf unsere Beamten zu beziehungsweise auf die Angestellten des öffentlichen Dienstes zu projizieren, die oft genug Bullshit-Jobs machen, die
Ne?
Also, dass man sagt,
okay, Steuern sind Raub. Ne?
Ja, also
Problem ist die Steuereintreibung, nicht das, wofür sie ausgegeben wird.
Ja. Das ist die Erkenntnis, die dann am Ende steht, weißt du?
Hoffentlich.
Leider Gottes ist das ein Problem. Das ist die eigentliche Erkenntnis. Steuern sind Raub. Das Problem bei der Sache ist, man muss den Menschen die Zeit geben, selber darauf zu kommen. Wenn du hingehst und den Leuten irgendwie eine Erklärung lieferst für das, was hier schief läuft, dann werden die natürlich mit, ich sag mal, den Fragmenten ihres Weltbildes, das vielleicht längst dabei ist, zusammenzukrachen, doch noch versuchen, irgendwie ihr eigenes Weltbild zu retten. Weil ja bisher war ja eigentlich immer alles in Ordnung. So, und
es trifft die erst, wenn die Einschläge näher kommen. So.
Dann beginnt das Denken und dieses Denken geht dann weiter und dann wird es heißen, boah, wir zahlen zu viel Steuern, boah, da ist zu viel Bürokratie, boah, es ist alles Kacke, Steuern sind drauf. Ne, das steht am Ende der Erkenntnis, aber das ist eine, also es ist ja immer so, dass du, wenn du jemandem irgendwie so eine, wie soll ich sagen, es ist ja auch so ein Stück weit Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis kann nie von außen kommen. Selbsterkenntnis kommt immer nur von innen. Ja. Und wenn du Selbsterkenntnis in einem x-beliebigen Thema erlangst, dann bleibt das für immer. Und dann ist das verhaftet und dann ist das auch unfassbar wertvoll. Also den Leuten dann zu sagen, Steuern sind Raub und so weiter, das wird nicht funktionieren. Ne? Das ist
Was heißt, die müssen es an einem
Ende? Die müssen selber darauf kommen. Jeder muss darauf kommen.
Das Problem ist halt, dass dieser Sprung nicht automatisch kommt von ich finde nicht gut, wofür meine Steuern ausgegeben werden, zu Steuern sind Raub. Das sind wirklich zwei unterschiedliche Sachen.
Ja.
wo es keinen automatischen Weg irgendwie gibt, der dann, oder wo sie irgendwie rechts runter oder links runterfallen können. Die sind dann zufrieden, wenn die Steuern dafür verwendet werden, wofür die es gerne hätten.
Ja, ja.
Und das ist halt dieses etatistische Denken, das ist diese Sklavenmoral, dieses Sklaven-Mindset. Wenn mein Sklavenhalter mich nur gut behandelt, dann bin ich okay mit ihm. So. Und das muss halt weg. So, und
ja, das Problem ist, wie gesagt, dass dieses etatistische Denken, das ist natürlich auch Teil des Selbstbildes. Man ist ja Teil des Ganzen.
Ja, ja,
also
genau,
das ist ja, also wir alle, wir werden ja, wenn du so willst, programmiert. Ja,
genau. Ja, bin
von der ersten Minute an.
Ja.
Wir alle haben gewisse Weltbilder, wir alle haben gewisse Wahrheiten, die wir für uns entdecken, und diese Wahrheiten, die werden dann schlicht und ergreifend nie hinterfragt, weil es immer so gewesen ist.
Weil sie nicht entdeckt werden.
Weil sie dir
erzählt werden.
Genau,
das
richtig.
Und du musst da selber drauf kommen.
Richtig, und das ist so ein bisschen das Problem, aber ich denke, die Gegenseite, die tut gerade alles dafür, dass die Leute eben ans Denken kommen. Und das, ja, ich denke, das wird ja auch dem einen oder anderen, ja, also es ist hilfreich für den einen oder anderen, zu dieser Erkenntnis zu kommen. Und ich sage ja auch immer wieder, also wir werden ja als Libertäre immer häufiger erwähnt, und das Schöne daran ist, so gerade linke, sehr, sehr linke und sehr, sehr rechte Leute, die fangen ja an, auch uns als Problem zu identifizieren, nach dem Motto, so scheiße, wenn diese Erkenntnis sich durchsetzt, ja, dann sind wir ja auch weg vom Fenster.
Genau.
Ja, also Linke sowieso, aber das merkst du jetzt vor allen Dingen auch so in der rechten Bubble, dass da die Sorge größer wird, dass dieser Gedanke, dass Steuern Raub sind, beziehungsweise dass der Staat eigentlich in Gänze abgeschafft gehört, auch ihnen nicht zugute käme, weil sie dann ja das, was sie möchten, auch nicht verwirklichen können.
Genau,
ja?
richtig.
Das ist, aber wie gesagt, da bin ich ganz, ganz entspannt, weil unsere Politiker da ja herausragendes leisten.
Am Ende sind wir die Opposition, weil die anderen streiten sich halt nur um die Fleischtöpfe.
Ja, genau, eigentlich sind wir die Opposition, das stimmt schon. Ja. Ja, ich denke mal früher, also sollte dann irgendwann einmal eine AfD an die Regierung kommen und es nicht zu massiven Bürokratieabbau, zu massiven Steuersenkungen kommen, dann werden wir dann auch dastehen und dann werden wir sagen, aber Leute, so nicht, ne? Mhm. So, und dann sind vielleicht die Linken auf einmal auf unserer Seite.
Ich sehe halt wirklich dieses Problem. Ich meine, der Beamtenapparat ist ja riesig.
Ja.
Die Rentner, die ich jetzt nicht verurteilen will, das ist ja auch eine riesige Gruppe.
Ja.
Und wenn du anfängst, bei denen zu sparen, dann wird es halt schwer mit Mehrheiten. Das ist dieses Ding, was ich meine.
Ja.
Wenn du nur genug Menschen abhängig vom Staat hast, kann es über eine demokratische Wahl keine Änderung in Richtung Freiheit geben, weil die abhängig sind und davon abhängig sind, dass sie ihren Job behalten und bestmöglich sogar noch mehr verdienen als vorher. Im Beamtenapparat, die Rentner wollen natürlich auch mehr Geld, kann ich nachvollziehen. Ja. Und du hast jetzt im Prinzip dann nur noch so einen Kampf zwischen produktiven und unproduktiven Menschen. Rentner waren mal produktiv, aber sind ja jetzt Teil der unproduktiven Kaste, sage ich mal. Und Beamte sind auch unproduktiv, per Definition. Und das ist ein Kampf produktive gegen unproduktive im Prinzip auch. Und vielleicht auch ein Kampf, das Thema können wir jetzt nicht komplett aufmachen, aber ich tease einfach mal was. Es ist auch ein Kampf Mann gegen Frau. Es ist ein Geschlechterkampf.
Mhm.
Das siehst du in der gesamten Programmatik bei den gesamten Altparteien.
Mhm.
Das ist eher so die weibliche Strategie verfolgen. Mhm. Und die AfD ist eher so die männliche Strategie verfolgt. Das, im Prinzip ist das auch ein Geschlechterkampf.
Mhm.
So, und könnte ich wahrscheinlich 3 Stunden drüber philosophieren, aber will ich jetzt nicht komplett aufmachen.
Wir können ja.
Das ist crazy.
Weißt du was? Wir sollten uns am Wochenende treffen und dann machen wir mal bei mir auf dem Kanal so mit Katina.
Das könnte sehr eskalativ werden.
Das ist egal.
Weil ich glaube, ich vertrete Ansichten, die sie nicht vertritt und die du vielleicht auch nicht 100% unterschreiben
würdest.
Wir
werden sehen. Einfach mal und dann hier die totale Eskalation bei YouTube. Das wäre lustig.
Ja, mal gucken.
Ja, machen wir
mal. Aber dieses Wochenende auf jeden Fall nicht.
Nee, dieses Wochenende sind wir ja beschäftigt. Wir sind hier nämlich hier, um das jetzt gleich. Nee, das bringe ich gleich hier, dass wir nämlich morgen schon wieder Stammtisch haben, ne? Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hast du mich.
Ja, Entschuldigung.
Das ist nicht schlimm.
Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren.
Wir waren bei, du hast das, verdammt, du hast den Geschlechterkampf da jetzt reingebracht. Ja, ja, davor hast du dich einfach nur beschwert. Ach ja, genau, richtig. Dass ja hier Rentner und Beamte, dass die natürlich auch eine ganz, ganz große Wählerschaft sind.
Und du nicht an die ran kannst eigentlich.
Ja, pass auf. Wobei ich da auch so ein Zeichen der Hoffnung aussenden möchte. Ich glaube, dass auch in der Beamtenschaft die Erkenntnis darüber, beziehungsweise auch unter den Staatsbediensteten, die Erkenntnis darüber, dass es so nicht mehr weitergehen kann, auch vorhanden ist. Also auch die Leute wissen, das ist hier ganz, ganz, das ist problematisch. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man alleine schon hingeht und sagt so, passt auf, wir haben schlicht und ergreifend kein Geld mehr. Es ist kein Geld mehr vorhanden, euch hier eine Pension auszuzahlen, die dreimal so hoch ist wie eine Durchschnittsrente. Das geht nicht mehr. Ihr kriegt jetzt, weiß ich nicht, das wird jetzt rasiert. Ihr könnt trotzdem noch weiterleben. Ihr könnt aber nicht mehr auf so großem Fuß leben. So, und das dann, ich weiß nicht, du könntest das von mir aus auch deckeln. Weißt du, dass jetzt hier höhere Beamte, die dann wirklich eine dicke, fette Pension
alle rausschmeißen, keine alles, Pension alles, mehr, ne?
Null. Und dass wir dann auch sagen, okay, pass auf, es werden jetzt hier Beamtenstellen gestrichen und hast du nicht gesehen, das muss einfach möglich sein. So eine Strategie wäre tatsächlich hier auch wiederum Migration. Also wenn du es schaffst, Deutschland, vielleicht sogar Remigration, wenn du es schaffst, aus Deutschland einen für die Wirtschaft interessanten Standort zu machen. Und wenn du hier eine, in Anführungsstrichen, millionenfache Zuwanderung von wirklich hochqualifizierten Leuten hättest, von Unternehmen hättest, die hier irgendwas auf die Beine stellen wollen würden, die würden dann natürlich dann, nicht den
Ja, dann den könnte alten, man den Parasit noch ein bisschen am Leben halten.
Nee, den könnte man dann ausschalten. Es ist
inwiefern?
Dass man sagt, okay, wir wählen nur noch die Partei, die dafür sorgt, dass die Zustände hier so gut sind.
Ach so, also quasi wirklich millionenfach.
Du müsstest wirklich millionenfach Unternehmer und Arbeiter und weiß ich nicht, also wirklich Leute, die hier auch gebraucht werden und die hier dann auch Wohlstand generieren. Ja, ja. Das können dann natürlich auch solche Leute sein, die vor, ich weiß nicht, die in den letzten Jahren, das sind Millionen Menschen, die in den letzten Jahrzehnten das Land verlassen haben, weil sie gesagt haben, hier kannst du einfach nichts mehr machen. Ja. Das ist eine so unvorstellbar große Masse an Menschen, an qualifizierten Menschen, die jetzt woanders produktiv sind und die woanders Wohlstand schaffen statt hier. Ich könnte mir vorstellen, dass man denen, weiß ich nicht, dadurch, dass man sagt, okay, pass auf, hier Flat Tax, hier Bürokratie weg und so weiter, mach was du willst, aber Hauptsache du machst, dass man diese Leute auch wieder herholen kann. Mhm. Ja? Und dann dazu vielleicht auch noch so ein paar andere, weiß ich nicht. Also es ist ja,
Aber dann musst du eine Garantie geben. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt.
Ja.
Du musst eine Garantie über 30 Jahre geben, dass sich nichts an den Regularien ändert, weil das alles hier so instabil ist. Weil die nächste Regierung kann kommen und einfach wieder alles machen wie vorher.
Ja, das ist halt ein Problem. Kann man ja machen. Kann man ja überlegen. Ne? Ja. Man kann ja mal gucken, wohin die Reise geht. Aber ich sag nur, das wäre so zum Beispiel eine so eine Strategie, dass du, wenn du hier für so einen massiven Wirtschaftsaufschwung sorgen würdest, dann würdest du mit Sicherheit auch den einen oder anderen Beamten, der bisher so einen nutzlos Job hatte, in diesen Firmen unterbringen. Genau, und gleichzeitig hättest du, ich sag mal, auch wenn die Steuern kleiner wären, hättest du natürlich auch massive Einnahmen trotzdem und könntest damit dann auch die verbliebenen Rentner, ich sag mal, versorgen und könntest dann gleichzeitig auch dafür sorgen, dass eben, wie gesagt, von da an wir anfangen, uns über eine kapitalgedeckte Rente Gedanken zu machen.
Ja, oder über eine freiwillige Rente.
Oder über eine freiwillige Rente.
Ich bin ja immer noch der Meinung, dass der Staat Staatseigentum verkaufen sollte, statt also um die Rentner quasi zu bailouten, um den Bailout zu geben, um zu sagen, okay, hier, ihr kriegt eure Kohle, wir verkaufen aber Staatseigentum dafür und belasten nicht die jüngere Generation.
Ja, das wäre.
Das wäre eigentlich das Beste, wenn sie dann sagen, also das Beste wäre, es gibt gar keinen Staat, ne? Aber wir sind ja jetzt gerade in diesem Frame.
Ja.
Das wäre das Beste, wenn man dann das so angeht, weil du hast ja das Problem, jetzt müssen die Rentenbeiträge steigen, für die Einzahler, weil die Auszahler ja, es wird ja sowieso schon aus dem Steuertopf massiv bezuschusst. Und theoretisch müssten die jetzt auch weiter steigen. Das heißt, der aktuellen Generation bleibt ja auch weniger zum Selbstinvestieren. Das heißt, die werden ja noch abhängiger als die Generation davor. Es ist, deswegen sage ich, die ganze Scheiße muss in der Tyrannei enden. Es geht gar nicht anders, weil du machst die neuen machst du ja, die jetzigen Einzahler machst du ja noch abhängiger, weil die ja nicht selbst für sich vorsorgen können.
Ja.
So, das ist, Sorry, also...
Es ist alles dem Untergang geweiht. Demokratie. Ist doch schön.
Ja, Entschuldigung, wenn ich immer so pessimistisch bin.
Nein, das ist nicht pessimistisch, das ist einfach realistisch. Aber ich sehe das halt, wie gesagt, ich meine, du siehst das pessimistisch, ich sehe das eher optimistisch, weil...
Der einzige Optimismus, der mir bleibt, ist, dass ich wirklich sage, ey, ich komme mit wenig aus, ich brauche keinen Luxus, und ich kann irgendwo anders hingehen, einfach und mir ein neues Leben aufbauen. Ja. So, das ist der einzige Optimismus, der mir bleibt. Das Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten. So, und politisch habe ich keinen Optimismus. Null. Also klar, vielleicht bricht es in 20 Jahren zusammen, vielleicht halten sie es bis dahin noch irgendwie durch und dann gibt es einen Reboot. Mhm. Dann kann man vielleicht was machen, aber für die nächsten 20 Jahre sehe ich immer noch, also klar, die Energiewende und so, das muss fallen, das wissen wir alle, aber...
Ich sag immer noch Ostern 2027.
Da ist ja irgendein Zyklus zu Ende, ne?
Nee, da ist, dann ist die Apokalypse zu Ende, in der wir uns jetzt gerade befinden und dann kommt Gottes Gericht, wissen Sie doch.
Ja, ich finde es noch nicht apokalyptisch genug irgendwie.
Weiß ich schon.
Ich kann mir vorstellen, dass sie noch Russland angreifen werden. Das kann ich mir noch vorstellen. Dann wäre Apokalypse.
Na, das ist ja der Punkt. Apokalypse heißt ja nicht Welt, also heißt ja nicht in dem Sinne Weltuntergang.
Also Offenbarung im Sinne, ist
das. Das ist einfach nur Offenbarung. Ja. So, und ich finde.
Ja, aber das ist ja wieder eine Riesenoffenbarung, was Staaten halt machen. Ey, hast du schon mal Unternehmen Krieg miteinander führen sehen? Ich nur Staaten.
Wirtschaftskrieg. Ja, das gab es
tatsächlich. Ja, aber über Staaten.
Über Staaten, tatsächlich.
Ja. Und Staat kein Krieg.
Was für eine Erkenntnis.
Aber ohne Staat gibt es auch keine Straßen. Das heißt, wenn wir Straßen wollen, brauchen wir auch Krieg.
Aber ohne Straßen hätten wir fliegende Autos. Ja. Insofern, wer braucht Straßen? Was für ein wundervolles Schlusswort. Meine Damen und Herren, kaufen Sie eigentümlich frei. Einblendung jetzt, ein wirklich ganz herausragendes libertäres Magazin, um dieses Format hier zu unterstützen. Kaufen Sie dieses Buch Krieg und Frieden, Einblendung jetzt und von Ayn Rand, die Stimme der Vernunft. So, genug Werbung, Einblendung jetzt, Einblendung jetzt, Einblendung jetzt.
Ne? Brauchst du nicht dreimal sagen.
Ich tue es trotzdem, weil es so schön cringe und boomeresk ist. Naja,
jetzt bin ich gerade im Flow und du machst hier nach einer Stunde 20 Schluss.
Ja, aber weißt du, sonst dauert das wieder 3 Millionen.
Ja, warte mal,
haben wir überhaupt schon Helau Karneval?
Ich kann mich ja komplett totlabern.
Vor einer halben Stunde.
Ich hätte gestern, als ich über diverse Szenarien nachgedacht habe, da hätte ich eigentlich aussprechen müssen und das direkt als Podcast aufnehmen müssen.
Ja.
Wie gesagt, ich versuche ja auch immer, die andere Perspektive zu sehen und verschiedene Szenarien durchzuspielen.
Ja.
Mit Wirtschaft, mit dem ökonomischen Wissen, mit dem, wie funktioniert Politik, wie funktioniert menschliches Handeln, wie funktioniert die Psychologie der Menschen, wie funktioniert Massenpsychologie und so. Das versuche ich immer alles damit einfließen zu lassen irgendwo und dann Szenarien zu bauen. Ich bin geisteskrank. Und denk mir den ganzen Scheiß halt durch, so, wenn ich nicht gerade über Probleme nachdenke. Aber die habe ich im Moment nicht, deswegen bin ich wieder im Szenarien. Und wie kann irgendwas funktionieren und so weiter? Oder wie kann man was ohne Staat lösen und so? Und das ist...
Jetzt hast du mich erwischt. Und zwar, jetzt muss ich selber nochmal 5 Minuten draufpacken.
Okay.
Pass auf, ich habe dir doch, hab ich dir von dem Film erzählt, von diesem Doku-Film, ich meine, eine französische Produktion war das, Die Revolution der Selbstlosen.
Nee.
Das ist, der läuft tatsächlich bei Amazon Prime, meine ich. Und der lief auch schon mal bei Arte. Und das ist wirklich so ein Film, wie soll man sagen, der fängt so an, also allein der Titel, der lässt einen ja erstmal erschaudern. Dann denkt man, oh mein Gott, was für ein Gutmenschen-Bullshit da jetzt kommt. Und an und für sich liefert dieser Film wirklich alles an Material, um eine libertäre Gesellschaft zu rechtfertigen. Mhm. Also aus diesem Film geht nämlich hervor, das haben die dann, wie gesagt, so wissenschaftlich belegt, erstmal Menschen handeln moralisch. Und das nicht, weil man es ihnen einbläut, sondern das machen Kinder schon ab 3 Monaten. Ne? Also die sind 3 Monate alt und handeln moralisch. So, und was ganz, ganz wichtig ist, was auch nachgewiesen worden ist, Menschen sind empathisch. Also Menschen leiden mit anderen Menschen mit. So, und nicht nur das, also Empathie geht ja auch noch darüber hinaus.
Also, Mitgefühl ist eigentlich besser als Mitleid, weil Mitleid lähmt und Mitgefühl lähmt einen nicht. Ne? Also,
ja, wobei kann man das unterscheiden. Aber es geht um Folgendes.
Warum will man denn leiden mit dem anderen so?
Man will ja nicht, man tut es. Das ist, das Gehirn funktioniert so, ja, dass du, ja, wenn du jemanden leiden siehst, dass du mitleidest. Also das heißt,
ja, aber das ist nicht gesund.
Das ist aber menschlich. Das ist diesbezüglich menschlich. Aber pass auf, Folgendes. Was ebenfalls herausgefunden worden ist, Menschen, und das kommt ja jetzt, Menschen, die Mitleid empfinden, die helfen gerne. Die helfen schlicht und ergreifend gerne, um ihr eigenes Leid zu lindern.
Ja, genau.
Also das heißt, wenn du eine Situation hast, in der der eine Hilfe braucht und in der andere Hilfe leisten kann, dann hast du wirklich tatsächlich, also das Gehirn gibt das so wieder, hast du eine Win-Win-Situation, wenn der helfen kann, hilft und der die Hilfe empfängt, diese Hilfe bekommt.
Ja.
So, und der die Hilfe bekommt, der empfindet Dankbarkeit für die Hilfe, die man ihm gewährt. Dankbarkeit ist ein unfassbar tragendes, positives Gefühl, was einen selbst erhebt, was einen unfassbar glücklich macht, während auch diese Hilfeleistung einen unfassbar glücklich macht. Und ich habe es, glaube ich, bei X schon mal gepostet. Wenn jetzt hier, also das zeigt eigentlich nur wieder, wie komplett dämonisch asozial unser Sozialstaat ist. Der geht nämlich hin, stellt sich zwischen die beiden, stellt sich zwischen dem geholfen werden muss und dem der helfen könnte.
Dem einen hält er die Knarre an den Kopf und dann nimmt er das Geld und gibt's
dem anderen. Gibt's dem anderen. So, pass auf, aber nicht nur das. Es geht ja so weit. Also er nimmt erstmal dem einen, der helfen könnte und sagt so, ich übernehme den Job für dich.
Ja.
Das heißt, der helfen könnte, der wird erstmal seiner Möglichkeit beraubt oder die Möglichkeit zu helfen wird drastisch reduziert.
Ja, drastisch.
Weil da ist ja jetzt eine Instanz, die sich darum kümmern kann. Also ihm wird eigentlich die Möglichkeit genommen zu helfen und Dankbarkeit zu empfangen. Also da wird er schon mal um eine emotionale Komponente beraubt, nicht nur seines Geldes. Dem geholfen wird, könnte man jetzt sagen, das ist alles organisiert, das ist jetzt alles sicher, dass der die Hilfe bekommt. Der Punkt ist aber der, auch diesem Menschen, dem geholfen wird, wird ja eine Geschichte dabei erzählt. Ihm wird nämlich erzählt, du hast Anspruch darauf.
Genau.
Du hast Anspruch auf die Hilfe. Also das heißt, ihm wird eigentlich gleichzeitig die Möglichkeit genommen, Dankbarkeit zu empfinden. Wunderbares, großartiges Gefühl von Dankbarkeit, was einen wirklich erhebt, was einen glücklich macht, das wird ihm genommen. Er kriegt zwar das Geld, aber sonst nichts.
Ja.
Also diese Leute verkrüppeln dann auch emotional. Ja, also das heißt, dass wir dann bei Leuten, die, ich sag mal, in diesem Anspruchsdenken leben, ja, also gerade auch sozial schwache Leute, die in dieser Anspruchshaltung leben, dass die sich dann irgendwann aber, oder was heißt, relativ oft dann auch irgendwo asozial benehmen oder verhalten und eben, wie gesagt, keine Dankbarkeit an den Tag legen, das spaltet ja auch unsere, wenn du so willst, Gesellschaft, das spaltet das Miteinander. Man kann es sich ja nicht vorstellen. Mhm. So, und unter diesem Aspekt sollte man den Sozialstaat wirklich betrachten. Mhm. Als einen Dämon, der diese Zwischenmenschlichkeit, komplett auslöscht. Ja. So.
Das mit der Hilfestellung und Dankbarkeit und so, das ist ja auch, ich sag ja, jede Handlung ist egoistisch. Jede einzelne. Es gibt vermutlich auch altruistische Handlungen, aber die kommen unfassbar, also wirkliche Selbstaufgabe, ne? Also im Sinne, dass man sich schadet. Jede Handlung ist egoistisch, weil es muss ja kein monetärer Profit entstehen. Es muss ja keine monetäre Verbesserung der Situation entstehen, sondern es macht mir einfach ein gutes Gefühl zu helfen.
Ja.
So. Und das, in dem Moment ist die Hilfe dann wieder irgendwo egoistisch. Und ja, also das ist ja im Prinzip auch mit einer der Leitsätze der Praxeologie. Die Menschen handeln, um ihr Unwohlsein zu befriedigen oder um ihre Bedürfnisse zu verbessern. Mhm. Also, du fängst nicht an zu handeln, um deinen aktuellen Zustand zu verschlechtern. Mhm. Außer du bist vielleicht,
Das macht keiner, nee. Das ist Borderline ziemlich oder dämlich, so. Ja.
Wobei selbst da ist ja eigentlich der Hintergedanke, seinen Zustand zu verbessern, wenn man sich selbst verletzt zum Beispiel, weil man dann Aufmerksamkeit bekommt oder Hilfe oder sonst irgendwas. Also im Prinzip ist selbst da jede Handlung egoistisch. Mhm. So, alles ist auf sich bezogen auf seinen Dopaminhaushalt, auf seine monetäre, seine emotionale, irgendwas steckt immer dahinter, wenn jemand etwas macht, wo er eine Verbesserung seines Zustands drin sieht.
Das hat der Film übrigens auch erklärt. Also da ist tatsächlich so eine Komponente drin, das hat so ein Wissenschaftler komplett nerdig, der hat das alles in Formeln gepackt. Also da gibt es tatsächlich unterschiedliche Ebenen, wie diese Dankbarkeit, beziehungsweise wie diese Selbstlosigkeit in den Menschen tatsächlich funktioniert. Also
es ist eben keine Selbstlosigkeit. Das ist das Ding. Also es gibt selbstlose Menschen, die sich wirklich selbst schaden, zum Beispiel People-Pleaser, die sich nicht mehr um sich selbst kümmern, sondern sich nur noch um andere kümmern.
Das ist ja schon pathologisch. Ne?
Genau, das wäre dann schon pathologisch, aber die schaden sich halt selbst. Das wäre schon irgendwo ein altruistisches Verhalten und kein egoistisches oder selbstlos. Es ist ja buchstäblich selbstlos.
Ja, aber pass auf, warte mal. Ne? Da haben die ein anderes Beispiel. So ein Kind, ein dreijähriges Kind, hat gesehen, also die haben wie gesagt so Versuche gemacht mit Kindern und da ist dann dem Versuchsleiter, dem ist ein Stift auf den Boden gefallen. Mhm. So ein Kind war vorher so am Spielen in seinem Bällebad, hat das gesehen, ist hingegangen, hat dem den Stift hingelegt und ist wieder gegangen. Mhm. Ohne jetzt in irgendeiner Art und Weise irgendetwas zu erwarten. Und jetzt kommt das Krasse. Hat man die Kinder belohnt für ihr hilfreiches Verhalten, ist die Hilfsbereitschaft zurückgegangen.
Interessant.
Das ist sehr interessant. Ja, schauen Sie sich den Film gerne an. Ich glaube, wir machen jetzt Schluss. 1,5 Stunden, das muss reichen. Meine Damen und Herren, ich will an dieser Stelle noch mal ganz, ganz deutlich darauf hinweisen, dass morgen schon der libertäre Stammtisch in Grevenbruch stattfindet. Einblendung jetzt. Und außerdem an dieser Stelle möchte ich verweisen auf die Seite der Libertären. Die haben nämlich jetzt tatsächlich einen ganzen Kalender erstellt. Und morgen findet nicht nur ein Stammtisch in Grevenbruch statt, sondern auch in Berlin und in Kiel. Im Café Mohrenkopf.
Ja,
Im berühmten Café Mohrenkopf. Ja, wie gesagt, ich sage einfach mal Einblendung jetzt, dann können wir ja den Link da reinschreiben. Da finden Sie dann alle Termine, alle Locations.
Wahrscheinlich auch andere Locations. Also jede Menge. Also ist jetzt nicht nur Freitag, sondern die sind ja immer überall.
Die sind tatsächlich verteilt. Es finden über den ganzen Monat verteilt in weiten Teilen Deutschlands Stammtische statt. Und ich kann Ihnen dazu nur raten, nehmen Sie daran teil. Umgeben Sie sich mal mit normalen Menschen. Das tut der Seele gut. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche bereits wieder an dieser Stelle in Studio A in Meerbusch. Bis dahin, falls Sie Karneval feiern, viel Vergnügen. Ich hasse es. Alles Gute, bis dahin und tschüss. Tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt. Wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht. Wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.